Oh, habt ihr die News gehört? Der letzte heißt Fast Forever.
Ach, hör doch übrigens, auf. Ja? Das ist nicht der
doch,
letzte.
Doch, wirklich?
Nein, das ist nicht der letzte.
Ach so, nee, ja,
Schluss
weiß ich
mit
nicht.
Fast. Schluss mit Familie?
Nein, Fast. Nein. Danach kommt Fast Forever Again und
Fast geschafft.
Fast,
Fast Forever and Ever.
Fast Forever Again. Untertitel We Told You So. Fast Forever Again.
Jetzt erst recht,
We Told
genau.
You So Part 2. Also da ist doch viel möglich.
Die hohe Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute mit dem beliebten Duo Ben-Jandro Geilberg. Mm. Hallo Sandro.
Hallo.
Ja, wir sind hier zu zweit wieder am Start, aber nicht nur. Wir haben nämlich einen Gast heute mal. Und es ist für mich die Premiere, denn der liebe Jakob Sammelzimmer war schon ein paar Mal bei uns gewesen, aber noch nicht, als ich anwesend war. Jetzt haben wir das Vergnügen. Hallo Jakob, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein. In neuer Konstellation. Ja.
Richtig, die beste Konstellation, zweifelsohne.
Ja, wir sind nämlich heute drei wortreiche Halunken.
Das ist wunderschön. Du setzt schon den Ton, denn Jakob ist ja eigentlich immer bei uns, wenn es um irgendwelche Spezialzeugs geht. Und obwohl das heute als normale Folge tituliert ist, ist es im Prinzip auch eine Spezialfolge. Weil es geht eigentlich um Western. Wenn es nicht um Western geht, geht es um Geisterstädte. Und wenn es nicht um Geisterstädte geht, geht es um jemanden, der wie John Wayne laufen soll, was ziemlich in die Hose geht. Aber dazu ganz am Ende der Folge mehr. Also es hat auf jeden Fall immer irgendwas mit Western zu tun. Und wir haben uns dann natürlich als Klassiker das Triple ausgesucht. Wir haben nämlich das große Triple, die Dollar-Trilogie heute dabei. Für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr. Und zwei glorreiche Halunken, besser bekannt unter dem Originaltitel The Good, The Bad and The Ugly. Und das Witzige ist, ich habe mir irgendwie erst beim Film gucken jetzt, denn den habe ich nie gesehen, ist mir aufgefallen, dass das also nicht der Gute, der Böse und der Hässliche sein soll, sondern es geht eigentlich um die Mehrzahl. Das fand ich irgendwie witzig. Es geht zwar dann im Film auch um die einzelne Person, aber irgendwie geht es auch um Mehrzahl. Und ich habe das immer als Einzelperson gelesen. Das so ist, Fun Fact am Rande.
Das ist, ja, also es ergibt irgendwie erschreckenderweise Sinn, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Ja, das müssen wir dann nochmal ergründen, auf jeden Fall. Das ist mir so auch nicht durch den Kopf gegangen.
Nee.
Ja.
Nee,
aber bevor wir das jetzt schon vorwegnehmen, kleine Anekdote noch, weil ich es einfach so lustig finde, wie dieser Podcast zustande gekommen ist. Wir haben es gerade schon off-mic diskutiert. wir haben ja so viele Spezialfolgen mit dem lieben Mo gemacht, ne? Schönen Gruß an der Stelle. Und der hatte dich ja angeschrieben, ob du mal wieder dabei bist. Dann hast du zugesagt. Und der hat sich konsequent ausgeladen. Dafür dann aber nächste Woche hört ihr ihn, gibt's auch eine schöne Überraschung, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann haben wir dich ja gefragt, möchtest du einen Film mitbringen, den du noch nie gesehen hast, einen Klassiker? Und du hast gesagt, wie wär's mit Spiel mir das Lied vom Tod? Und wir haben gesagt, ach nö, wir gucken lieber die Dollar-Trilogie. Also, ja, es ist irgendwie wild. Aber damit will ich sagen, wir haben dann uns Sergio Leone All Over angeguckt, haben gesagt, ja, dann pass auf, dann machen wir es richtig. Dann machen wir jetzt die ersten elementaren drei. Und irgendwann gucken wir uns dann auch nochmal Spiel mir das Lied vom Tod und die Amerika-Trilogie vielleicht nochmal an. Aber das hätte ja jetzt sämtlichen Rahmen gesprengt.
Auch zeitlich eine Aufgabe.
Ja, vielen.
Aber ich habe das schon öfter gesagt, also Neo-Western bin ich immer Fan, ich gucke auch mal so alte Western. Western ist eigentlich was, womit ich viel anfangen kann. Und hatte auch jetzt vor kurzem mal wieder den Impuls, nachdem ich Rust gesehen habe, da war ich dann letzten Endes wieder richtig reingezogen, nachdem letztes Jahr auch schon Train Dreams so in diese Western-Kerbe ein bisschen reingeschlagen hat und auch noch ein paar andere waren und Sandro hat ja The Thicket geschaut und letztens mit uns rezensiert. Da war ich irgendwie wieder so ein bisschen in diesem Mindset von Western und seitdem habe ich auch wieder angefangen, Red Dead Redemption 2 zu zocken.
Es ist unheimlich. Ich habe das gerade auch so diesen Impuls. Ich habe das letztes Jahr nochmal angefangen, dann irgendwie nach 12, 15 Stunden oder so mal wieder aufgehört. Und jetzt, nachdem ich diese drei Filme gesehen habe, wieder aktuell, dachte ich so, ich muss, glaube ich, das Safe Game mal wieder reaktivieren. Also man kriegt schon richtig, richtig Bock drauf. Das zeigt aber auch wieder nur, wie gut dieses Spiel das Ganze umgesetzt hat, ne? Also diese Welt, dass du das da ja quasi exakt genauso erleben kannst wie in einem guten, guten Western.
Da ist ja alles drin. Weil es halt schön echt ist, es sieht immer noch fantastisch aus.
Ja.
Und es ist halt einfach dadurch, dass dir ständig irgendwas passiert, was einfach so wirkt, als wäre es Zufall.
Mhm.
Das wirkt halt total lebendig und das macht es irgendwie total interessant. Und mein Safe Game war von November 2020. Ich habe es wirklich lange nicht angefasst.
Ja, krass. Krass. Ich habe es aber auch bisher nur einmal komplett durchgespielt. Also noch nie ein zweites Mal.
Ja, ich noch nie.
Gar nicht durchgespielt.
Ich noch nie. Ich habe damals einfach aufgehört. Und da war ich bei der Story bei 50%. Und ich spiele es jetzt ungefähr seit 2 Wochen und bin in der Story bei 65%. Also das dauert so unglaublich lange.
Man bleibt ja auch auf ganz viel Dingen hängen, da, die abseits dieser Story, der Hauptstory sind, sagen wir es mal so.
Das stimmt.
Da gibt es schon sehr, sehr
viel. Sandro ist gebannt als Zocker im Bunde. Ist völlig dabei.
Naja, ich mag ja storylastige Spiele. Also mich interessiert aber der Gaming-Aspekt immer nicht. Das heißt, ich spiele dann, weiß ich nicht, die Arkham-Trilogie so auf leichtestem Level durch, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Mir geht es nicht um die Challenge. So, deswegen will ich auch unbedingt mal Last of Us zocken. Und ich möchte auch Red Dead Redemption, habe ich auch drüber nachgedacht. Die erste Frage, die ich euch stellen würde, würde sich das als, weiß ich nicht, Western-Serie eignen, das zu verfilmen? Weil es ist auch mega erfolgreich. Ja. Warum ist da noch niemand drauf aufgesprungen?
Weil es gibt auch wahnsinnig viele gute Figuren. Also auch gerade dieser cineastische Aspekt ist cool bei dem Spiel, weil die Konstellation der Charaktere in dieser Bande einfach cool ist.
Das ist eigentlich prädestiniert dafür, weil du da auch so viele unterschiedliche Aspekte in dieser Welt und Geschichte hast, die du jeweils mit als eigene Serie quasi umsetzen könntest oder mit so Geschichten aus Red Dead Redemption, weißt du, so episodenartig. Theoretisch wäre das auch machbar. Ich glaube aber ganz grundlegend wird das größte der Probleme sein, dass das bisher noch niemand gemacht hat, ist, dass dieses Spiel einfach von Rockstar ist und dass keiner das bezahlen könnte, sich diese Rechte wahrscheinlich da vernünftig. Also denke ich mal, dass das durchaus damit reinspielen könnte, dass da zu viel Geld in die Hand genommen werden müsste, um überhaupt diese Rechte zu kriegen.
Oder dass Rockstar wir haben ja auch noch keinen GTA verfilmt gesehen, das stimmt. Ja.
Aber es gibt tatsächlich so Filme, die in der Engine, also so Mini-Clips und Filmsachen, die man mit der Engine halt zusammenschneiden kann. Da gibt es, glaube ich, irgendeinen Filmmodus oder der wurde gebastelt. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber da gibt es viele schöne.
Bei GTA Sachen. Auf jeden Fall.
Da
kannst du auf Mubi, kannst du Hamlet von GTA gucken.
Geil.
Da haben die Spieler in dem Ingame-Videomodus haben die Hamlet irgendwie in GTA kreiert. Das kannst du auf Mubi schauen, tatsächlich. Geil. Ja.
Das ist eine gute Nummer.
Das ist witzig. Ja. Aber ich kriege auch immer reingespült, zwar von KI, aber trotzdem ziemlich cool, welche Schauspieler am besten die Charaktere von Red Dead Redemption spielen sollten. Mhm. Also da siehst du dann so Woody Harrelson als Micah und Jeffrey Dean Morgan als Dutch van der Linde und sowas. Das ist schon witzig alles, was da so reinkommt.
Ja. Na dann.
Gut. Dann beschäftigen wir uns zuerst einfach mal mit unserem Gast und gehen einfach mal ganz straight bei dir rein. Was hast du zuletzt geguckt?
Wenn ich jetzt sage, die Dollar-Trilogie, ist das die falsche Antwort? Nein, ich habe tatsächlich eben gerade noch was geguckt, weil ich brauchte irgendwie so eine locker leichte Pause dazwischen, weil das ja doch alles sehr, sehr langsam und sehr slowig ist, sag ich. Ne? Diese Dollar-Trilogie ist jetzt ja nicht unbedingt das Ding, was einen so richtig pusht, also mich jedenfalls nicht. Und ich habe mir dann gestern, weil ich vor kurzem den Brendan Fraser-Film hier, Rental Family, gesehen habe, hatte ich irgendwie Bock, die Mumie mal wieder zu gucken, habe gestern die Mumie nochmal geguckt und eben die Mumie kehrt zurück, so um mich nochmal optisch, also mich nochmal hier im Gehirn komplett zu resetten, weil spätestens bei Teil 2 musst du wirklich also alles loslassen, um da irgendeinen Sinn in diesem Film zu sehen oder irgendwas dabei zu empfinden. Nee, aber machen immer noch Spaß. Ich muss wirklich sagen, dafür, dass die Dinger 25 oder teilweise ja der erste ist 99, ne, 27 Jahre alt sind das immer noch sehr unterhaltsame Blockbuster-Filme. So. Also man merkt schon, dass das noch eine Zeit war, wo dieses Blockbuster-Kino anders funktioniert hat als heute.
Ja, den ersten mochte ich auch immer sehr gerne. Ich habe viel gesehen. Da ist auch Rachel Weisz einfach auch in ihrer jugendlichen Naivität einfach so total erfrischend irgendwie anzugucken, dass diese wirklich diese Damsel in Distress par excellence ist in dem Film. Ja. Dass sie ständig in irgendeiner Scheiße steckt und rausgeholt werden muss. Ja. Das ist schon witzig.
Nee, der macht aber doch. Aber da wissen wir ja, wenn Mo das Universal Monster Karussell dann auf Mumienhorror gedreht hat, bist du am Start. Ist ja gut. Und freust du dich auf den vierten Teil? Ich habe nämlich gestern gelesen, passend dazu, der ist jetzt für den 19. Mai 2028 angekündigt.
Ist das jetzt wirklich so? Also man hört es ja immer mal wieder, dann gibt es ja immer mal wieder irgendwelche komischen, merkwürdigen Zwischenmeldungen. Ich habe vorhin tatsächlich auch sowas gesehen. Wahrscheinlich hat mein Algorithmus gemerkt, dass ich das gesehen habe, weil ich es in meiner Insta-Story gepostet habe und mir dann direkt irgendwelche News zugespielt. Aber da dachte ich so, okay, stimmt das jetzt, wenn du mir das jetzt bestätigst? Ich bin gespannt tatsächlich. Also das ist ja die Frage, wie sie das aufdrehen. Also ich würde ja schon hoffen, dass das nicht in diese Richtung geht, dass sie da jetzt die alten Menschen wieder rumtouren lassen, wie Harrison Ford als Indiana Jones zum Beispiel, weil das ist dann irgendwann auch ein bisschen merkwürdig. Aber ich bin gespannt. Also vielleicht eher, wenn man das ein bisschen ironisch aufmacht. Ironie war ja immer ein großer Teil dieser Reihe. Könnte das durchaus unterhaltsam sein, oder? Wenn die alle wieder dabei sind.
Die sind wieder dabei wohl. Also Brendan Fraser habe ich schon gesehen.
Die war ja im dritten
Hol
nicht The
Rock
dabei.
Rachel auch.
The Rock auch?
Na, weiß ich nicht.
Wie viel Budget haben die denn? The Rock macht doch für 1 Million, macht der einmal so. Dann macht der einmal so und dann, her, komm, gib.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn Brendan Fraser dabei ist, dass das ein Klo wird. Also ich denke mal, der wird sich das schon... Der hat sich schon, glaube ich, jetzt relativ stark ausgesucht, was er so spielt nach seinem Comeback.
Aber meint ihr, dass er dann nochmal richtig, dass er richtig pumped wird nochmal dafür, also wieder so richtig trainiert? Ich meine, der Mann ist
47. Das ist so ein bisschen die Haupt... Also ich kann mir vorstellen, dass für so ältere Hollywood-Stars das die Hauptmotivation ist. Ich meine, du kriegst viel Geld, du kriegst einen Fitnesscoach hingestellt, der dich zweimal am Tag da durch... Ich meine, das ist halt... Und dafür kriegst du dann eben noch Publicity vielleicht eine Beteiligung am Einspielergebnis, weil ohne ihn würden sie wahrscheinlich den Film nicht machen. Also ich würde es genau aus diesem Aspekt heraus tun, weißt du? Du wirst dafür bezahlt, in Shape zu kommen und hast einen Personal Trainer für 2 Jahre. Also,
das ist nicht schlecht. Ja.
Also ein bisschen unpassend wäre es ja schon, wenn er nicht den Abenteurer geben könnte.
Ja, gut, kommt ja drauf an, wie sie das storytechnisch aufbauen, ne? Ob sie dann eher die alte Generation sind, die so begleitend dabei ist, noch mit irgendwelchen nachfolgenden Menschen oder den Kindern. Der Sohn war ja auch schon etabliert, ne? Also das wäre ja auch eine Idee. Also quasi so mentormäßig wie Sean Connery in Indiana Jones 3, ne? So würde ja auch gehen, aber würde den Vibe eigentlich nicht treffen, den man sich erwarten würde. Also weiß ich nicht.
Mal gucken. Muss mal abwarten.
Ja.
Aber The Rock hast du in Smashing Machine gesehen. Das ist ja auch so ein Film für mich, den habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, ich brauche den nicht gucken. Aber ich bin auch überhaupt kein Fan von Dwayne Johnson.
Ja, aber das ist ja gerade ein... Also Smashing Machine, ich habe den vor kurzem ja gesehen. Ich fand den gut, fand den in Ordnung. Ich fand, das war jetzt nichts Herausragendes. Das war so ein ganz typischer Sportlerfilm. Einfach so die x-te Geschichte von einem Sportler, der da sich durch sein Martyrium kämpft und Vor- und Rückschläge erlebt. Aber... Eigentlich müsstest du gerade dann den gucken, weil es eben nicht dieser typische The Rock-Film ist und diese typische Performance und diese Action-Comedy und dieses vollkommen drüber Ding, wie was weiß ich. Was hat er denn? Was war denn der letzte Film von The Rock noch davor? Was war denn der letzte? Ich komme da schon gar nicht mehr mit.
Na, sowas wie Red
Jumanji oder
Jumanji 2. Red One war auch aber auch schon wieder ewig
ganz
her,
schlimm.
Oder?
Ach, ja, Red One, also der
Weihnachtsfilm, ich habe den gerade verwechselt, der andere hieß da auch irgendwas mit Red.
Das Red Notice.
Genau, stimmt. Siehst du, alles mit Red, sag ich
Ach, doch. War der da auch drin, stimmt.
Der mit Gal Gadot und Ryan, ja, das war das ist, Ryan Reynolds? Ja, ne, das war Ryan Reynolds.
Ja.
Ja, da war ja auch drin, da war doch die Hälfte des Budgets, ging doch nur für die Gagen der Leute drauf.
Ja, aber Red One war der letzte und davor dann Fast and Furious 10.
Ah, okay, das ist ja so.
Oh, habt ihr die News gehört, der letzte heißt Fast Forever.
Ach, hör doch übrigens, auf. Ja? Das ist nicht der
doch,
letzte.
Doch, wirklich?
Nein, das ist nicht der letzte.
Ach so, nee, weiß
Schluss
ich
mit,
nicht.
Fast. Schluss mit Familie?
Nein, Fast. Nein. Danach kommt Fast Forever Again und.
Fast geschafft.
Fast Forever and Ever.
Fast Forever Again. Untertitel We Told You So. Fast Forever Again.
Jetzt erst recht,
We Told
genau.
You So Part 2. Also da ist doch viel möglich. Da ist
das ist so
möglich.
wie ich Grafikfiles abspeichere. Final 1, Final 44, genau.
Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Super finale Version.
Sag mal, bei Smashing Machine spielt doch Emily Blunt mit. Sandro, du hast doch auch letztens einen Film gesehen, der mit Emily Blunt ist.
Ja, und was soll ich da jetzt zu sagen?
Ja, ich wollte es ja nur mal in den Raum geworfen haben. Achso, du wolltest jetzt damit machst.
Nö, ich mach da jetzt gar nichts mit. Ich rede nicht über Teufel. Teufel trägt Prada. Weil ich nicht die Zielgruppe. Also, wenn das jetzt eine wirkliche Frage war, wir haben den zusammen geschaut, Berg, als Frühstücksfilm. Ich finde gut, dass ich den mal geschaut habe, weil er schon nachvollziehbar ikonisch war. Also, man versteht ja, warum Leute den mögen, aber das ist halt einfach, das ist so, als wenn ich ins Kino gehe zu die drei Fragezeichen oder zu Bibi und Tina oder Ostwind. Das ist einfach, ich gucke mir das an und denke mir so, was soll ich hier? Für mich ist das total oberflächlich. Ich sehe, das sind bestimmt stylische Outfits, wo, wenn mir einer abgehen würde, wenn ich die Marken erkennen würde und sowas. Aber für mich sind das alles blasse Schablonen, die da rumlaufen und einen auf oberflächlich machen. Deswegen kann ich halt leider damit nichts anfangen.
Ja, ist doch gut.
Aber da kommt doch jetzt der zweite.
Das ist doch eine Einschätzung, ne? Die ich haben wollte. Ja, aber es ist immer interessant von Leuten, die nicht die Zielgruppe sind.
Bist du denn die Zielgruppe? Ja. Anders gefragt, ist das dein Film?
Weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Wann kam der raus? 2006?
Ich müsste jetzt raten.
Der ist jetzt 20 Jahre alt.
Es gibt so eine schöne, die Geschichte kann ich hier glaube ich nicht erzählen, aber es gab mal, ich erzähle sie einfach, es hört ja eh keiner von den Leuten, die es betrifft, das ist ja auch 20 Jahre her. Das ist tatsächlich in meinem Freundeskreis bis heute eine bestehende Beziehung aus dem Kinobesuch mehr oder weniger dieses Films entstanden, weil sich drei meiner besten Freunde damals alle als von jeweils Mädels aus unserer Klasse als Frauen haben umstylen lassen und dann alle zusammen ins Kino gegangen sind, um diesen Film zu gucken. Und daraus ist dann unter anderem auch eine Beziehung zwischen zwei dieser Menschen entstanden. Und das ist irgendwie, finde ich, mal eine ganz schöne Anekdote. Ich denke immer nur an diese wirklich großartigen Fotos von diesem Kinobesuch, die wir uns danach präsentiert wurden. Aber den Film habe ich, schön. Ja, oder? Aber den Film habe ich bis heute nicht gesehen. Interessiert mich irgendwie auch gar nicht.
Also man kann das machen. Ich habe den oft so nebenbei schon gesehen. Ich finde den amüsant. Mhm. Der ist halt super kurzweilig. Mhm. Sicherlich ist der nicht super tiefgehend, aber er hat auch so seine Momente, wo auch immer mal das richtige Statement kommt. Und gerade was Sandro gemeint hat zu Meryl Streep, das ist halt schon wahnsinnig ikonisch, was sie da gemacht hat. Und alles andere ist einfach nett und Stanley Tucci ist cool, der haut den einen oder anderen schönen Spruch raus, was gut sitzt und ansonsten, klar, hat der Film so seinen Vibe von 2006, das ist schon deutlich, dass der ein Kind seiner Zeit ist.
Aber ist das ein ernster Film? Ist das ein ironischer Film? Weil der hat wird ja wohl irgendwie auch so ein bisschen soll ja auch so ein bisschen Kritik an dieser ganzen Szene ja auch üben oder mal diese Szene öffnen
wenig,
für Leute, die damit keine Berührungspunkte haben.
Ja, also dafür ist er nicht übertrieben genug, finde ich, um wirklich das so anzuprangern, so hintenrum. Mhm. Aber er ist schon sehr satirisch, finde ich. Das ist er schon. Also man kann den gucken. Der ist unterhaltsam. Man hat, glaube ich, wenn man den sieht, jetzt keine schlechte Zeit.
Ja, man muss auch sagen, die Hauptfigur ist die Modewelt. Und die Figuren selbst an sich sind eigentlich wirklich nur, die agieren darin, aber bleiben relativ blass. Also die Storys sind halt austauschbar. Aber der Blick in die Modebranche an sich ist schon spannend, so, ne? Aber bleibt halt sehr an der Oberfläche.
Die hat immer anstrengend, diese Branche. Ich finde, Modebranche ist eine der Branchen. Ich verstehe sie halt auch wirklich. Ich verstehe sie von vorne bis hinten null, wenn ich das so sehe. Egal was, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht greifen, aber das heißt ja nichts. So.
Es ist auch manchmal schwierig, ne? Das ist auch oft sehr, sehr kompliziert nur zu greifen. Aber manchmal gibt's so einen Glimpse von, wo ich mir denke, ja, jetzt kapierst du ein bisschen was. Also.
Mal ganz kurz, bevor du, um da reinzugehen auch noch. Ja. Mode ist ja was anderes als Ästhetik.
Ja,
also,
ja.
Ich mag ja auch schöne Kleider und geile Outfits und sowas darum, immer und so. Aber Mode, die Branche an sich ist für mich so abstoßend. Mhm. Und so oberflächlich und die Menschen da drin, wie die sich inszenieren, das muss man halt einfach mögen, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich, dass man trotzdem zum Beispiel Outfits geil findet, das widerspricht sich ja dann nicht so, ne? Deswegen sage ich ja, die rennt in tollen Outfits mit, aber eigentlich geht's ja nicht um den Look, sondern um das, was sie ausstrahlt durch diese Marke, was sie gerade trägt. Und ja, das ist mir völlig egal.
Ja, okay. Aber wahrscheinlich ist es da auch diese nicht vorhandene Sympathie gegenüber dem Ganzen, weil normalerweise habe ich eigentlich kein Problem, wenn ein Film gut gemacht ist oder auch ein Thema bearbeitet, womit ich gar keine Berührung habe und auch gar keine Ahnung davon habe, aber der Film ist dann trotzdem durch seine Machart schafft, mich dann in den Bann zu ziehen. Das hatte ich damals mit Moneyball, dieser Baseball-Film mit Brad Pitt. Ich habe da nichts wie erwartet. Ich saß danach und dachte so, wow, ich gucke hier gerade einen Film über Baseball. Ich habe keine Ahnung von diesem Sport, aber ich kann überhaupt nicht aufhören, dahin zu schauen, weil das alles so großartig rübergebracht wird und dich da so reinzieht und auch diese ganzen Verstrickungen und hintergründigen, merkwürdigen Geschäfte, die da gemacht werden. Ich habe auch für kurzem mal Draft Day mit Kevin Costner gesehen. Ich habe keine Ahnung von Football, fand es aber trotzdem spannend, was in diesem Draft Day passiert, wo dann irgendwelche Spieler gezogen werden und in letzter Minute hin und her verhandelt wird. Und ich denke mir so, ja krass, wusste ich alles nicht. Aber es ist ja spannend,
das hat mir
spannend
mal
zu sehen.
Das hat Sandro mal sehr gut bei mir beobachtet. Ich gucke gerne Filme über Leute, die ihren Job gut können. Also ich mag halt Profis bei der Arbeit zugucken. Ja, das war ja auch, wenn wir jetzt bei Mode bleiben, damals auch bei Phantom Thread, mit Daniel Day-Lewis war es ja auch so. Der hat sich gut wieder Method-Acting-mäßig irgendwie 2 Jahre in irgendeine Schneiderkammer eingenäht. Selber. Weißt du? Aber da geht es ja auch so um diese Faszination, Hingabe zu diesem Handwerk.
Ja.
Und ich meine, ich bin ja nun, ich muss bekennen, ich habe ja nur 5 Staffeln Emily in Paris geguckt, weil ich einfach auch da die Mode und den Look und alles total geil finde. Weil es einfach, kannst du dich nicht satt sehen dran, die hat nie in einer darauffolgenden Szene nochmal selber an. Also das ist auch nur zugeknallt mit geilen, bunten, schrillen, extravaganten Outfits. Und gut, Lily Collins finde ich halt super sympathisch, deswegen funktioniert das. Das ist alles storytechnisch völlig Banane, interessiert keinen. Also da ist GZSZ wahrscheinlich meisterlich geschrieben dagegen, aber das ist halt nicht das Hauptaugenmerk von dem. Und deswegen macht es halt total Spaß, das zu gucken.
Das muss ja auch nicht immer alles so deep und irgendwie intellektuell sein. Manchmal sollen Dinge auch einfach irgendwie schön sein, Spaß machen, unterhalten. Und mir Freude bereiten in dem Moment so. Es wäre furchtbar, wenn man immer nur so komplett reingezogen wird in irgendwelche inhaltlichen Themen.
Ja, so apropos nämlich. Intellektuell und Freude bereiten. Aha. Du hast ja Return to Silent Hill gesehen.
Ja, ich musste. Darf ich das so ausdrücken?
Erzähl uns mal bitte, wie es dazu gekommen ist.
Also kurze Anekdote von mir, bevor du damit rauskommst. Ja. Ich fand damals den ersten Teil richtig geil.
Ja, ja, das
fand den wirklich geil. Ja. Und hab den gerne geguckt und auch mehrmals. Ja. Und als der zweite angekündigt wurde und dass der auch auf dem zweiten Spiel irgendwie basieren soll.
Der jetzige,
welches mit eins der besten Spiele ist der Reihe, dachte ich mir, super cool. Und als wir dieses Jahr diese Folge gemacht haben mit dem Most Wanted von uns, wo jeder so, worauf er sich freut, macht, hatte ich den sofort im Kopf. Und dann habe ich nochmal schnell in den Trailer geguckt und habe den Trailer gesehen und dachte mir, Alter, das wird so ein Klo, ich nehme den nicht auf meine Liste. Ja. Das nur mal vorab.
Ja, also grundlegend muss ich dazu sagen, wie gesagt, ich musste den sehen. Ich habe eine Review da gemacht. Ich mache ja Reviews für derwatchdog.de. Und da kam eine nette Einladung zu einer Pressevorführung und damals habe ich die einfach mal angenommen und dann haben andere Menschen den auch schon anscheinend vor mir gesehen und haben den schon schlecht bewertet. Aber ich lasse mich von sowas ja nicht beeinflussen. Ich will mir ja meine eigene Meinung bilden. Und ich bin durchaus jemand, der auch gerne mal einen richtig beschissenen Film dann irgendwie auf einmal auf seine Art und Weise nett und sympathisch findet. Und Return to Silent Hill ist tatsächlich für mich auch einer dieser Filme gewesen, bei dem ich mir eigentlich gar nichts erwarte, so inhaltlich oder irgendwie groß denke, das wird jetzt das Highlight des Jahres. Aber ich habe dennoch hohe Erwartungen gehabt, weil ich eben auch den ersten Teil mochte. Also den Film von 2006, der ist ja auch schon 20 Jahre alt und der ist auch von Christoph Gans, also dem Regisseur, der jetzt auch den zweiten Teil gemacht hat. Und der erste gilt ja wirklich bis heute so als eine der besten oder besseren Spieleverfilmungen. Wurde auch von vielen Menschen gut angenommen, die mit den Spielen gar nichts zu tun haben, was im Regelfall ja auch schon mal ein gutes Zeichen für eine Videospielverfilmung ist, wenn man mit dem Film was anfangen kann, ohne die Spiele zu kennen. So, ne? Aber grundlegend musst du ja immer beide Lager bedienen am Ende des Tages. Und es ist auch so beim zweiten Teil, der basiert auf dem Teil 2 des Spiels. Also erzählt die Geschichte wohl mehr oder weniger 1:1 nach. Ich habe das Spiel tatsächlich nie richtig gespielt. Mir sind die Spiele bekannt. Ich kenne viele Videos davon und auch hier und da mal Let's Plays von Remake geguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Aber ich kann auch keine Horrorspiele spielen, weil ich habe dann Angst und dann weine ich und dann kann ich nicht schlafen und dann deswegen also Filme, ja, Spieler ist ganz, ganz anderes Thema. Okay. Und in dem Teil ist halt die Hauptfigur James Sunderland, der reist in diesem Teil zurück nach Silent Hill, nachdem er einen Brief bekommen hat von seiner totgeglaubten Frau, mit der er damals in Silent Hill gelebt hat, und er macht sich auf die Suche nach ihr, weil er denkt halt, sie ist tot und sie scheint jetzt auf einmal doch am Leben zu sein. Und in dieser Stadt angekommen, gerät er natürlich in ganz düstere Verstrickungen, in diese böse, dunkle Zwischenwelt und wird mit allerlei schrecklichen Dingen und Inhalten und Monstern konfrontiert. Und man weiß halt auch immer nicht so ganz, passiert das jetzt wirklich oder passiert das nur in seinem Kopf? Es ist also im Grunde so eine ganz typische Silent Hill-Geschichte, weil ich glaube, alle Teile der Reihe basieren grundlegend auf irgendeiner Erzählung. Jemand kommt in diese Stadt und sucht da irgendjemanden oder will irgendwas finden oder ist zufällig da. Und ja, der Film orientiert sich an dem zweiten Teil. Er übernimmt auch tatsächlich sehr viele Motive, Bilder und Szenen aus der Vorlage. Also wirklich gefühlt so 1:1 sind da Shots drin, die man so aus den Spielen kennt, und bietet dadurch natürlich einen hohen Wiedererkennungswert und gibt, man kann was entdecken, wenn man die Spiele kennt. Das Problem ist allerdings, dass es dabei bleibt. Also es ist ausschließlich so diese optische Wiedererkennungswert, aber sich wirklich mit den Themen der Welt oder diesen psychologischen Ebenen von den Spielen auseinanderzusetzen, ist das wird alles ist einfach ausgeklammert und wir machen hier nur ein bisschen optischen Fanservice und zeigen, hey, wir haben die Spiele gespielt und zeigen Motive aus den Spielen auch in unserem Film wieder. Und man kann dem Film halt, man muss ihm eine Sache sagen, er hat ein Grundverständnis für die Welt von Silent Hill. Die ist wirklich vorhanden, also wie das Ganze auszusehen hat. Aber die Atmosphäre der Spiele, also dieses unangenehme, nagende Gefühl, dieser psychologische Horror, der stellt sich halt gar nicht ein. Also du hast, es ist nicht erschreckend, es macht keine Angst. Und die Optik des Films, weil du hast eben schon über den Trailer gesprochen, der ein bisschen abschreckend ist von seiner Optik her. Und ich kann dir versichern, das ist im Trailer, sieht das doch ganz gut aus eigentlich, weil das nur so ausschnittsweise präsentiert wird. Aber wenn du das dann in einer längeren Laufzeit hast, wird das Ganze schon sehr, sehr schwierig, weil das wirkt alles so unsagbar künstlich und so unsagbar schrecklich digital, wo du dir immer denkst, Leute, hättet ihr mal ein bisschen weniger CGI genommen und einfach mal ein paar reale Sets wenigstens für einzelne Shots mal ausprobiert oder mehr noch involviert, weil da wurde durchaus in Orten gedreht, an verschiedenen. Ich glaube, in Deutschland auch und in Osteuropa wurde da gedreht. Aber am Ende des Tages wurde halt sehr viel Computer und CGI drüber geklatscht. Aber es gibt hier und da Shots, wo man sieht, hey, das sieht echt aus, das sieht besser aus als das, was ihr in den anderen Teilen des Films zeigt. Und ganz, ganz, ganz besonders schlimm wird es in diesem Moment, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wenn dieses Upside Down da kommt, dieser Wandel in die dunkle Welt. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt in den Spielen, ob es dafür einen Begriff gibt. Das ist ja eigentlich so der Signature-Moment der Reihe, so wenn diese Welt kippt und man dann ins dunkle Böse übergeht, dann
plättert so genau. Dann plättert so ja. die Füllung von den Richtig. Wänden runter und dann sieht das so blutig ja. aus und so.
Schält
ja,
das sich so ab und zeigt dann quasi so das eigentliche düstere, eklige da drunter. Und das sah 2006 eigentlich ziemlich cool aus vom Effekt her. Das sieht 2026 aber erstaunlich scheiße aus. So, es war auch vor 20 Jahren weitaus besser. Es sah besser aus. Also das CGI vor 20 Jahren war besser als das CGI heute in diesem Moment. Und auch erzählerisch bleibt der ganze Film einfach absolut oberflächlich. Also es ist eine Oberflächlichkeit nicht zu überbieten. Und das Spannende daran ist aber wiederum, obwohl der so oberflächlich ist, erklärt dieser Film eigentlich alles, was du da siehst. Also bloß nichts offen lassen. Also keine Überraschung bieten, keinen Raum, um mal irgendwie selber Dinge zu interpretieren oder sich damit auseinandersetzen oder eigene Schlüsse zu ziehen. Der will wirklich, dass du das alles genau so verstehst, wie der Film es dir zeigt. Und dadurch bleiben halt Figuren, Motive, Konflikte absolut bedeutungslos. Und das Ganze spult sich einfach so mechanisch ab, so von Level zu Level, wie in so einem Videospiel, was ebenfalls dann auch eine schlechte Geschichte hätte, was bei der Vorlage aber ja nicht der Fall gewesen ist. Und jetzt kommt das Allerschlimmste am Ganzen. Als Horrorfilm funktioniert das nämlich...
Das war's ja noch nicht.
Als Horrorfilm funktioniert das nämlich gar nicht. Also gar nicht. Das ist nicht unheimlich. Das ist kein Horrorfilm. Da gibt es keine unheimliche Grundstimmung, da gibt es keinen Spannungsaufbau, da gibt es keinen Schrecken, da gibt es keine psychologisch tiefere Ebene, auch wenn der Film einem das immer prophezeit, dass er sie hat durch irgendwelche Rückblenden und diese Liebesgeschichte, die dir von den beiden, die da noch irgendwie mit reingeworben wird, die aber so inhaltsleer und oberflächlich ist, wie so ein Groschenroman eigentlich, dass man sich da überhaupt nicht für interessiert. Und stattdessen probieren sie dann an so einzelnen Stellen nochmal durch ein paar Jumpscares die Leute zu erschrecken. Aber das muss, finde ich, passt irgendwie auch nicht ins Gesamtkonzept. Und schauspielerisch ist das Ganze auch nicht gut. Und von den Kostümen her ist das nicht gut. Habt ihr schon von den Perücken des Films gehört?
Ich habe von diesem angeklebten Bart, da habe ich Memes gesehen.
Das ist so
die kleben. Das sah aus wie so von Maskworld für 5 Euro, was wir so für Musikvideos verwendet haben.
Also wenn ihr jetzt, wenn ihr euch gerade in der Karnevalsvorbereitung seid, den Bart, den Original Silent Hill Bart gibt's im Kaufland um die Ecke. Gebe ich euch Brief und Siegel. Kriegt ihr da.
Silent Hill Bart.
Den könnt ihr da kaufen, den haben die damals auch gekauft. Die waren scheiße, wir brauchen Bart. Sind so rüber an Walmart gefahren und haben sich den gekauft. Ich weiß es nicht. Nein, das ist einfach der Film, das ist ein Totalausfall. Da funktioniert von vorne bis hinten gar nichts, bis auf, wie gesagt, einzelne Shots, die irgendwie recht atmosphärisch mal wirken. Und man merkt schon, dass das Spiel gespielt worden ist, aber es wird halt miserabel umgesetzt. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, weil es ist derselbe Mensch, der das schon mal richtig gut gemacht hat. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ich kann es euch nicht sagen.
Ich weiß es auch nicht.
Und ich glaube auch nicht, dass es Leute fasziniert, die Spiele nicht kennen. Also dass die dann sagen, ich habe mir nichts erwartet und alles bekommen. So, das glaube ich nicht. Also ich habe noch jemanden auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Michael Rieck, der Riecks Filmkritiken, der hat auch danach geschrieben, der kam aus der Pressevorführung, der hat die Spiele nicht gespielt. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich begreife das auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Obwohl alles erklärt wird. Weißt du, das ist ja das Spannende dran. Es funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch noch nichts Gutes über den Film gelesen. An keiner Stelle. Nirgendwo.
Das ist schlecht. Und ich finde vor allen Dingen
die Definition von schlecht, genau.
Ja, vor allen Dingen die Story vom zweiten Spiel gibt's ja her, emotional zu sein, weil vielleicht ist das auch meine nostalgische Verklärung, ist ja nun auch schon ein paar Jahre alt, das Spiel, aber ich weiß, es gibt vom zweiten Spiel gibt's einen Trailer mit dem Song. Den Titelsong finde ich nämlich zum Beispiel saugeil vom zweiten Spiel. Und da ist dieser Song im Hintergrund und ein Trailer dazu und da wird so kurz diese Geschichte abgerappt, dass er eben so dahin geht, weil seine totgeglaubte Frau ihm da so einen Brief schickt und so. Und ich glaube, der Trailer ist Gänsehaut schon von dem Spiel. Wenn du das nicht schaffst, in den Film zu übertragen, ist schon
eine Leistung. Ich weiß nicht, allein die Eröffnungsszene, wo man da sieht, wie er da ankommt und dann ist da einfach, auf so einer Landstraße fährt er da mit seinem Mustang Cabrio, zündet sich erstmal einen Joint an, bleibt dann da irgendwie, muss er jemandem ausweichen, bleibt dann auf so einen Parkplatz da hängen und da trifft er dann halt seine Frau. Also das erzählt die Geschichte, wie sie sich getroffen haben. Ist auch wirklich der Anfang des Films. Und allein dieser Moment, diese Dialoge, dieses Aufeinanderzugehen und das, was da passiert. Sie will in den Bus steigen, ihr Koffer fällt ihr runter und dann sagt sie, nein, den Bus, fahren Sie weg, warten Sie nicht auf mich. Ich hab also mal kurz den Koffer aufheben, Sachen wieder einpacken und in den Bus steigen. Nicht machbar. Geht nicht. Funktioniert nicht.
Schade.
Ich hörte da auch nur neben mir Stimmen. Hä? So, okay, nach 30 Sekunden. Hä? Warum? Wieso packt man den Koffer?
Ich komme morgen wieder.
Er hilft ihr sogar schon mit diesem Koffer und will ihn zusammenklappen und den kann man dann doch einfach mit rein. Nein, geht nicht. Fahren Sie. Warten Sie nicht auf mich. Es hat keinen Zweck. Und stattdessen schreiten sie dann zusammen zurück in den Ort und verlieben sich halt. Und das wird dann ganz toll und schön und romantisch und.
Vielleicht noch ein Rettungsversuch. Nein. Weißt du, wer die Musik gemacht hat?
Ich hab mich da.
Okay, also, weil die Originalmusik, alles von Silent Hill oder fast alles hat ja Akira Yamaoka gemacht. Und da finde ich das meiste sehr geil.
Ich hab mir das extra gemacht. Der Name steht hier. Also die Musik ist auch die Musik. Da wird auch die Themen aus den Spielen aufgegriffen. Keine Frage. Aber das würde ich an der Stelle dann leider in das gleiche einordnen wie das, was ich eben mit diesen optischen Referenzen meine. Das bringt es reicht
man
halt
erkennt
nicht.
Und das war's dann.
Halt guck mal, das ist Silent Hill. Die Musik ist dieselbe. Ach, schön. Das ist so. Das haben sie. Bei Star Wars Episode 8 ist auch Star Wars Musik drin. Also, weißt du, das ist trotzdem schrecklich. Gut, lassen wir das.
Das ist ein anderes Thema, das stimmt. Da würde ich dann euch vielleicht alleine lassen dazu.
Ich kriege hier einfach so einen Ellenbogen rein, ja. Das ist der zweitbeste Star Wars Film, Jakob, wir wissen das.
Wow. Gut. Wow.
Aber das machen wir dann im Star Wars Spezial, wenn Berg die nämlich
da
mal
muss ich auch mitmachen.
Darf ich da
ne?
eine ja. ganz ist eine ganz mini kleine Anekdote. Geht, ich habe mal mit einem Freund zusammen, riesen Star Wars Fan, einer der größten Star Wars Fans, die ich kenne. Wir haben mal angefangen und wir haben es wirklich, als Episode 8 rauskam, haben wir uns noch mal hingesetzt und haben gesagt, wir gucken den jetzt zusammen, wir reden währenddessen, wir machen uns Notizen. Während der Lauftext lief. Wir haben nur über den Lauftext geredet, haben wir schon 20 Minuten Pause gemacht, um uns darüber zu beschweren, was sie da hingeschrieben haben. Also, so, das kann dauern, wenn man so ein Star Wars Special macht. Das wollte ich damit nur sagen.
Weißt du, ich versuche den Berg hier seit Jahren an den Start zu bekommen und jetzt machst du ihm wieder so eine Angst.
Ach, weißt du, ich guck das trotzdem noch vor,
musst Herr du ja. Lange. Ist ja auch. Ach, gut. Ich sage Hilfe. Ja.
Wow.
Send ja. Help, Sandro, send, ja. Send Help. Ich habe den neuesten Sam Raimi gestern, also wenn wir das hier aufnehmen, gestern im Kino geschaut mit meiner reizenden Kinosasselbegleitung. Ihr als, ja, ich habe ihn ja nicht als Rom-Com verkauft, aber ich habe ihr nur gepitcht, da ist eine Büroangestellte und das ist so, so Bridget Jones-mäßig, so, da kommt dann so ein neuer. So hat sie es bezeichnet, aber so als graues Mäuschen, so Brillenschlange und dann kommt so der neue Chef und der ist eigentlich erst ganz böse zu ihr und sie dachte, das wird so eine Bridget Jones Geschichte daraus und sie war sehr überrascht, was für ein Film dann am Ende daraus wurde, weil Sam Raimi, kann man sich jetzt vorstellen, dass der jetzt keine Rom-Com im üblichen Sinne inszeniert, nicht mal ansatzweise. Es geht hier um Linda Little, gespielt von Rachel McAdams, die ist so, ja, in so einer, das ist am Anfang so eine The Office-Atmosphäre, könnte man schon fast sagen. Oder wenn man jetzt bei Sam Raimi bleibt, so ein bisschen wie im Daily Bugle bei Spider-Man, so Mikrokosmos-mäßig. Büro und dann gibt's dort einen neuen Chef, einen neuen Vorgesetzten, Bradley Preston, der wird gespielt von Dylan O'Brien. Der kommt da rein und obwohl sie sich schon seit längerem eine höhere Firmenposition als Vice President erhofft und von dem Vater von Bradley Preston auch versprochen bekommt, stirbt er irgendwann und sein Sohn übernimmt das Ganze und will sie feuern. So, das ist so in a nutshell, ne? Und sie benimmt sich, also sie hat so ein bisschen parasoziale Verhaltensweisen. Sie ist jetzt nicht unbedingt die, naja, Sozialkanone im Umgang mit Leuten, ist aber ein Zahlenmensch und ein geheimer Survival-Experte. Aber dazu komme ich gleich noch. Denn die Firma mussten, also er will sie eigentlich rauskicken, aber sagt dann, pass auf, wir machen erstmal einen Firmenausflug müssen und die fliegen dann mit einem Jet, müssen irgendeinen Vertrag ratifizieren und nehmen sie halt mit und machen sich aber eigentlich die ganze Zeit über sie lustig. Und es kommt zu einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel und die beiden sind die einzigen Überlebenden, also Linda Little und ihr Chef. Und ihr,
kommt der, Wilson auch vor?
Ey, am Anfang hättest du denken können, du siehst gleich Tom Hanks, ja. aber so ist es nicht ganz. Ne? Sie ist, Schade. Wie gesagt.
Ja. Ich wollte gerne Wilson sehen.
Wilson, der Film.
Jetzt bin ich traurig.
Okay, aber könnte, also gut, sorry. Pitch das mal nicht an Disney. Ich weiß nicht, ob die sowas machen, so ein Prequel. Ja. Der ist dann sehr stark am Bein verletzt und hilflos. Und dann ist es halt so, dass ich dann,
was für eine geile, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche, was für eine geile Umschreibung, der ist sehr stark am Bein verletzt.
Naja, es ist nicht gebrochen, aber es ist so eklig. Und da siehst du auch schon so, mit so matschig und saftig wird's bei Sam Raimi manchmal. Und es ist auf jeden Fall so ein Paradigmenwechsel, weil sein Überleben hängt nun von ihr ab, von dieser Durchgeknallten und die hat überaus beeindruckende Survival-Geschicke, weil sie ist so, weil sie guckt halt sowas wie Seven vs. Wild und baut sich dann halt sofort ein Shelter dahin. Das ist halt ein absoluter Survival-Experte, weiß welche, wie sie das Regenwasser in Kokosnussschalen sammeln muss, damit sie was zu trinken hat und so weiter. Und es wird dann auch richtig derb irgendwann, dann fängt sie an, ein Wildschwein zu jagen, es ist dann quasi Dschungelcamp mit Wildschweinenthauptung, dann wird's richtig brutal, dann wird's auch ziemlich Sam Raimi-mäßig, wenn die dann anfangen, gegeneinander zu intrigieren, wollen sich dann auch so gegenseitig natürlich nicht nur Gutes tun, weil er lässt sich das dann lange nicht, irgendwann nicht mehr gefallen und will sie ja natürlich trotzdem wie eine Angestellte behandeln und so weiter und so fort. Also, im Prinzip ist es ein Machtkampf, der eben auf dieser zwischen Mann und Frau beziehungsweise Chef und Angestellter, der eben in dieser Umgebung ausgetragen wird. Aber das Ganze ist eben Sam Raimi-mäßig sehr wild inszeniert, sehr antiromantisch und bewusst trashig gehalten. Also wer jetzt denkt, wie gesagt, die kommen sich da so näher und das wird so eine Art Robinsonade da und das oder Blaue Lagune, der ist ja ganz auf dem falschen Dampfer, weil das wird dann irgendwann ziemlich eklig so und so mit beim Reanimieren vollgekotzt werden und irgendwelche Jumpscares mit Zombies, das kommt hier alles drin vor. Und wer denkt, ich spoiler gar nicht. Das ist alles so ein bisschen die Grundprämisse. Und es gibt natürlich den einen oder anderen Twist und Turn hinten raus. Und das ist super lustig. Wie gesagt, die Gesellschaftskritik ist sehr gewollt und vorhersehbar. Das ist jetzt aber auch nicht so das USP des Films. Der ist auch deutlich zu lang. Also den hätten, weiß nicht, Viertelstunde weniger hätte dem auch gut getan, weil der halt über dieses Kammerspiel da eigentlich hinaus nicht viel zu erzählen hat. Aber die Schauspieler, die haben so Bock. Rachel McAdams ist so furios und völlig ungebremst in ihrer Darstellung. Es macht richtig Spaß. Und auch hier ist es leider so, wie bei Silent Hill offensichtlich, das CGI ist maximal auf so einem Streaming-Film-Level-Niveau. Fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten macht der richtig Spaß. Das ist ein richtig spaßiger, weiß ich nicht, Genrefilm. Also sowas, dass das überhaupt noch ins Kino kommt, finde ich einfach sehr amüsant. Und dass Sam Raimi sich so viel selbst zitiert, inklusive sein altes Evil Dead Auto nochmal auskramen oder diese, was weiß ich, Finger in die Augen Geschichten, so, was man halt so von Evil Dead und Drag Me to Hell und so kennt. Das siehst du, der zitiert sich hier einfach selbst und hat einen Riesenspaß dran. Ne? Also die Geschichte ist nicht so pralle, aber der Film, der macht Spaß.
Also für so einen regnerischen Sonntagnachmittag könnte ich mir den vorstellen.
Das ist auch nicht so die Art Film, ja, für die ich persönlich, also für die, wenn ich muss, gehe ich dafür ins Kino, aber nicht, wenn ich die freie Entscheidung fällen kann. Aber dafür bin ich auch einfach nicht so in diesem Genre zu Hause, jedenfalls nicht so bewusst.
Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Crowdpleaser ist. Also waren viele Leute, die im Kino viel gelacht haben. Ich glaube, gerade wenn du dir von dem Film nicht viel erwartest. Finde,
ist immer, wenn dieser Satz, man merkt einfach, die Leute, die da mitspielen, die haben Bock, die haben Spaß, die haben da eine gute Zeit und das trägt so ein Film dann im Gefall ja auch am allermeisten. So. Also selbst, weißt du, selbst wenn du wirklich, also in dem Fall, das ist ja kein schlechter Film, total, was du gerade gesagt hast, aber selbst wenn du einen wirklich miserablen Film hast, aber du hast da einfach zwei Leute, die sich da wirklich die Seele aus dem Leib rausspielen, kann das in irgendeiner Form schon wieder so ein kleiner Aspekt sein, der dem Film so einen Push gibt, weil man einfach merkt, die haben Bock so und die legen da richtig was rein, aber die können halt auch nichts dafür, wenn das drumherum nicht stimmt, ne? Aber das finde ich immer schön, insbesondere wenn es auch schon gestandenere DarstellerInnen sind.
Ich finde, wir haben heute auch noch ein Gegenbeispiel, dass wenn ein Film sehr, sehr gut ist, kann trotzdem ein Schauspieler, der keinen Bock hat, ziemlich hervorstechen. Das haben wir heute noch.
Ja. Mhm. Da bin ich gespannt, was es ist. Mach mal eine Überleitung ins nächste Kapitel hier.
Ja, ich würde sagen, wir satteln die Pferde und gehen jetzt in den Westen. Ne?
Lass uns das tun.
Ja. Wir haben den Film geguckt, der im Prinzip vor allen Dingen deswegen bekannt ist, weil Alec Baldwin aus Versehen mit jemanden am Set erschossen hat. Ja. Das muss man jetzt einfach auch mal so sagen. Ansonsten würde diesen Film niemand kennen. Und wenn wir fair sind, auch würde den wahrscheinlich jetzt niemand kennen, weil er sagen würde, oh, wegen der besonders tollen Kameraarbeit müssen wir den jetzt gucken. Die Kameraarbeit ist toll bei Rust. Aber es ist jetzt nicht das, dass das vorher weltberühmt war und dass jetzt jeder hätte gucken müssen, weil es so Top-Level ist.
Das stimmt. Ich habe mir das hier auch gerade vorhin nochmal so ein bisschen rausgesucht. Und wenn du magst, würde ich das mal kurz aufdröseln, diesen Case. Also Rust ist so einer dieser verfluchten Filme. Deswegen war ich auch interessiert, den dann mal zu gucken letztendlich. Der sollte bereits, also im Frühjahr 2020 hat Alec Baldwin das angekündigt, dass er Hauptdarsteller, Co-Autor und Produzent eines Westerns Rust werden würde. Und dann wurde der erstmal wegen Corona ein Jahr verschoben. Im Herbst 21 haben dann die Dreharbeiten begonnen und dann kam es eben zu besagten schrecklichen Unfall. Eine Revolver-Requisite war aus, ich glaube, bis heute immer noch nicht ganz abschließend geklärten Gründen. Ich habe da unterschiedliche Quellen gesehen. War auf jeden Fall mit scharfer Munition statt mit Platzpatronen geladen worden. Die Geschichte dahinter, da müsst ihr euch mal selber reinlesen. Das ist auch ganz erschreckend generell, wie in Hollywood teilweise durch den Film entlarvt wurde ja auch, wie in Hollywood teilweise gearbeitet wird, mit so verschiedenen Firmen, die dann einfach angerufen werden, sich darum kümmern und dann sind die Waffenmeister nicht mal im gleichen Raum und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Wir kratzen hier also wirklich nur an der Oberfläche. Auf jeden Fall im Laufe der Aufnahme feuerte dann Alec Baldwin halt selbst die Waffe ab und erschoss unbeabsichtigt die Chefkamerafrau Helena Hutchins. Und der Regisseur und Autor Joel Souza wurde ebenfalls getroffen, hat aber überlebt. Der hat sich dann wiederum mit der Familie von Helena Hutchins geeinigt, dass sie die Dreharbeiten dann irgendwann über ein Jahr später fortsetzen. Ich glaube im April 2023 war das dann, wurden die wieder aufgenommen. Und da mussten dann auch Darsteller ausgetauscht werden, Jungdarsteller waren dann schon zu alt und bla. Und dieses ganze Primbamborium, das siehst du dem Film halt total an. Da kommen Figuren teilweise erst nach einer Stunde plötzlich rein, dann werden Figuren rausgeschrieben, ganz ungelenk und sowas. Es ist aber trotzdem, finde ich, es bewundernswert, dass bei allem dem, was passiert ist, ein recht okayer Western rausgekommen ist. Oder wie siehst du das, Berg?
Das ist ein absolut okayer Western, aber um nochmal kurz zu deiner Ausführung, ne, also wenn mir 4,5 Jahre später noch immer niemand sagen kann, warum der Unfall passiert ist, dann ist das für mich das ganz deutliche Zeichen von, die wissen das ganz genau, es soll bloß nicht rauskommen. Also das kann mir jetzt niemand so verkaufen. Aber zum Western. Das ist einfach ein richtiger Neo-Western, der sich auch auf die Fahne geschrieben hat, eben nicht so konventionell eine Western-Geschichte zu erzählen, sondern sich irgendwie versucht, auf Aspekte zu konzentrieren, die wir nicht so oft in anderen Western bekommen. Das war so ein bisschen mein Eindruck, weil das ist schon so ein Film, der nicht durch eine stringente Handlung nach vorne getrieben wird, sondern der springt mal von da nach da, von da nach da, hat verschiedene Figuren, denen wir zeitweise folgen und die sind einfach, die leben und laufen durch diese Welt. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Ereignis das andere jagen würde. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei diesen Filmen. Weil zum einen, klar, hast du dann nicht so diese typische abgeschmackte Handlung, die wir immer wieder in Western zu sehen bekommen. Und auch nicht immer die gleichen Tropen. Aber auf der anderen Seite passiert halt auch einfach nicht viel. Also es ist, du siehst viele verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Begebenheiten, aber nirgendwo passiert was. Und das ist irgendwie, das fand ich ein bisschen schwierig. Der sieht klasse aus, also auch Kameraarbeit ist wirklich toll in diesem Film. Die Kulissen sind geil, der Film hat den nötigen Dreck. Das ist ja das, was ich bei so Western immer haben will. Ich will den Dreck sehen, ich will nicht, dass das alles zu sauber ist. Die Klamotten müssen staubig sein, das muss überall Schlamm sein, das muss alles irgendwie rau aussehen. Und das passiert alles bei diesem Film. Das ist alles super. Und auch die Schauspielleistungen machen auch was her. Was mir besonders aufgefallen ist bei diesem Film, es gibt ganz viele Szenen, die einfach kommen und nie wieder aufgegriffen werden, die auch nichts für die Handlung tun. Und das hat mich dann irgendwann nur noch genervt. Also es kommen so viele Szenen, wo du dich fragst, hä, und jetzt? Also zum Beispiel, wo die auf der Flucht bei dieser komischen alleinlebenden Witwe mit ihrem Sohn da vorbeikommen. Das ist ja, als sie das erste Mal dort sind, das kaufe ich noch. Aber als dann der Kopfgeldjäger auch dort auftaucht und die wegknattert und dann wieder abhaut, wo ich mir denke, ja und jetzt? Das hat zu nichts geführt. Ja. Hätte auch weglassen können. Also, das weiß ich nicht. Und das ist passiert mehr als einmal in diesem Film. Das hat mich ein bisschen gestört.
Naja, Travis Fimmel, der Kopfgeldjäger, den du gerade ansprichst, der kommt hier, das ist ja eine dieser Figuren, die eigentlich super handlungsrelevant sind, aber der kommt irgendwie nach einer Stunde rein und ersetzt quasi eine Figur, die vorher eigentlich eingeführt wurde. Also man merkt diesen Film extrem an, dass da alles hin und zurechtgebogen wurde. Ich muss aber sagen, so vom Feeling her hatte ich da so den Vergleich mit hier Kevin Costners Horizon. Der wollte ja auch ähnlich so sein, ne, dass der im Prinzip eigentlich gar keine richtige Story hat, sondern so viele Einzelschicksale in einer rauen Welt beleuchtet. Aber da hat das für mich gar nicht funktioniert. Das wirkte wie, als hätte man einen Supercut aus einer Serie gemacht. Und hier konnte ich das zumindest ein bisschen mehr verstehen, weil die Haupthandlung eben das Setting war. Das war bei Horizon nicht so. Der war ganz klar charakterfokussiert. Du hast immer einzelne Episoden mit einer klaren Figur und einer klaren Geschichte. Hier hast du zwar auch Rust, der quasi, das ist so ein bisschen die Haupthandlung, die sich dann spinnt. Er ist sozusagen der Großvater von einem 13-jährigen zum Tod an dem Strick verurteilten Jungen, den er dann befreit aus dem Gefängnis und nach Mexiko bringen will. Und daraufhin wird sich dann der Marshall von dem Ort, wo er geflohen ist eben, und eben einige Glücksritter und Kopfgeldjäger eben, wie besagte Travis Fimmel, ihn an den Fersen hängen. Und so weit so bekannt. Aber das ist wirklich, da verstricken sich dann wirklich so Einzelschicksale in das große Narrativ hinein. Und ich finde das an sich spannend. Ich glaube, hättest du den Film so konzipiert und wäre das nicht nur durch einen Unfall entstanden, wäre das ein richtiges Brett geworden. Also ich sehe da das Potenzial drin. Die Frage ist am Ende des Tages nur, hat es sich das gelohnt? Das ist so eine Gretchenfrage, diesen Film halt nicht zu Ende zu bringen. Wird dem irgendwie auch nicht zurecht. Aber das, was wir jetzt bekommen haben, ist halt sehr, sehr halbgar. Ne?
Ja.
Im besten Falle könnte man sagen, ein schwelgerischer Film, wenn man die Story so ein bisschen ausblendet, weil wirklich, du hast schon recht, schön und atmosphärisch ist der, ne?
Ja. Auch ich habe zu dem Film damals auch eine Review gemacht.
Ah, okay.
Einer der Filme, die ich sehen musste. Aber in dem Fall fand ich das auch gut, dass ich den sehen musste, weil der mich sehr interessiert hat. Nicht nur aufgrund halt dieses tragischen Hintergrundes. Aber ich muss auch ganz klar sagen, also das ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann der im Kino war. Das ist ja schon fast ein Jahr her, glaube ich, so ungefähr. Das, was von mir hängen geblieben ist, ist genau das, was ihr gerade auch gesagt habt. Also vorwiegend erstmal der technische Aspekt, die Kameraarbeit, die Atmosphäre, die Landschaften. Und was ich habe hier gerade noch mein Review noch mal geöffnet, meinen Text. Und das erinnere ich auch noch sehr aktiv. Was ich richtig krass von dem Film fand, war der Ton. Der war so großartig abgestimmt, abgemischt und on point. Also das, ob es Knirschen war, ob es die Schießereien war, ob irgendwie das Zersplittern des Holz war, das Galoppieren der Pferde im Wüstensand, in der Prärie, Steine, keine Ahnung. Das hat mich damals richtig, richtig umgehauen, als ich da im Kino saß. Und das war ein sehr kleines Kino. Das hatte jetzt noch nicht mal so die krasse große Balleranlage. Das ist natürlich dann was man zu Hause nochmal anders wahrnimmt, je nachdem, wie man da ausgestattet ist, was den Ton angeht. Aber so von Dinge, wie ihr es sagt, ist es eigentlich das, was ich dazu auch noch in Erinnerung habe, weil ich weiß, inhaltlich weiß ich wirklich fast gar nichts mehr außer der Grundprämisse, ne? Und dieser Wechsel von sehr vielen Schauplätzen und vielen, vielen, vielen Figuren. Ich habe hier eben irgendwann noch mal den Satz gefunden, da gibt es der verschiedenen Figuren und davon gibt es eine Menge so in dieser Richtung, weil da so viele Charaktere reingeschmissen werden und ja auch viele dann in der Belanglosigkeit untergehen, was du ja eben auch oder ihr schon eben meintet. Aber atmosphärisch ist das schon ein Ding, was dem Western-Genre mal wieder ganz gut getan hätte, wenn der ein bisschen runder gewesen wäre. Ne, und auch inhaltlich mehr überzeugen hätte können. Weil Western ist ja nun wirklich, also immer, es ploppt hier und da mal immer wieder auf, aber so richtig diese Art von Western, der jetzt nicht auf kurzweilige Schießereien, sag ich mal, ausgelegt ist, gibt es ja immer weniger oder fast gar nicht mehr.
Wir freuen uns immer. Berg und ich sind große Fans. Ja. Du auch, siehst du. Ja, aber ja, es ist ein sehr, sehr ausgedünntes Genre. Auf jeden Fall, Russ könnt ihr jetzt auf Prime auch gucken. Seit ein paar Wochen ist er dann da und macht es dann einfach zu Ehren der verstorbenen Kamerafrau im Notfall, weil die hat hier volles Brett geliefert.
Ja, da kam ja auch.
Absolut. Also das.
Nach dem Abspann kommt ja auf Prime auch so eine kleine After-Credit-Scene, wo sie nochmal kurz erklären, dass sie also den Film zu Ende gebracht haben, da, um den Zuschauern einfach die Möglichkeit zu geben, mit dem Wissen durch die Augen der Kamerafrau sozusagen diesen Film zu gucken. Das ist eigentlich und das ist nicht ausgewalzt, das ist ein perfekter Nachtrag eigentlich, dass man den dann nochmal so kriegt. Und das ist einfach auch ein guter Grund, so einen Film auch zu Ende zu bringen. Und dafür ist er recht gut geworden. Ich finde ja auch, selbst wenn teilweise die Szenen halt zu nichts führen oder einfach irgendwie so scheinbar sinnlos da sind, muss ich trotzdem sagen, haben die Gewicht. Also ich fand, die waren wirklich gut dargebracht. Also die hatten eine emotionale Tiefe, die hatten auch irgendwie Gravitas. Und das fand ich schon irgendwie gelungen. Und das ist einfach auch ein schöner Film. Und ich habe auch damals, gerade was so die Geräuschkulisse angeht und so, habe ich noch mal dran denken müssen. Wir hatten doch auch damals mal so eine Folge, da hatte Mo, glaube ich, über The Sisters Brothers oder so gesprochen. Und da war sein Kommentar, was auch unser Folgentitel wurde, hier knallen die Knarren.
Ja, weil das ist oft in Western so, ne? Ich meine, klar, diese Art Geschosse, wie laut das gewesen sein muss, die müssen alle nur permanent Tinnitus gelitten haben.
Auf jeden Fall.
Klassiker.
Gut. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach ins Eingemachte. Sergio Leone, Dollar-Trilogie. Fangen wir mal an. Ich breche mal das Eis und sage einfach mal, ich hatte ja damals, ganz vor vielen Jahren, habe ich für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr tatsächlich gesehen. Auch, glaube ich, im Hinblick, ja, hier zwei glorreiche Halunken, einer der besten Western aller Zeiten, musste gucken und dachte ich mir, na gut, guckst du die anderen zwei vorher. Und dann habe ich den dritten auch nie geguckt. Und das blieb dann viele, viele Jahre so. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt dazu gekommen bin, das endlich mal nachzuholen, weil der liegt wirklich schon wahnsinnig lange in meiner Watchlist drinne. Ich habe den mal irgendwann vor vielen Jahren bei Amazon gekauft, digital. Und seitdem liegt der da aber ungeguckt bis jetzt. Wie ist es bei euch gewesen?
Jetzt verstellt sich mir erstmal die Frage natürlich, warum hast du den dann denn nicht geguckt? Weil du die ersten beiden dich nicht so begeistert haben, dass du jetzt denkst, ich muss jetzt den dritten sehen? Oder ist es einfach wirklich so ein ist liegen geblieben Ding? Weil manchmal ist hat man ja auch
geblieben, weil,
Angst, dass er einem dann nicht gefällt oder so. Weil man
erstens ist er wahnsinnig lang.
Ja.
Das ist so ein Ding. Und zweitens ist das dann... Da war irgendwie gerade kein so richtiger Bock auf Western, vor allen Dingen nicht auf klassischer Uraltwestern. Da hatte ich da irgendwie nicht so Bock. Und dann, wann hast du das mal, dass du da sitzt, oh, jetzt mal so ein 3-Stunden-Western von 1963 gucken.
Herrlich.
Das wäre doch was.
Beste, das brauche ich auch. Ja, aber ähnlich, ist bei mir ist das eigentlich immer ähnlich. Ich mag alte Sachen, ich gucke immer gerne alte Filme, ich lasse mich gern von alten Dingen begeistern und überzeugen und ich nutze dann genau solche Anlässe wie hier dann auch mal solche Klassiker, die man einfach ewig immer gucken will und es nie tut, dann einfach auch mal zu schauen. Wobei ich mir sehr, sehr sicher bin, ich habe den ersten schon mal gesehen. Aber in einer Zeit, wo ich wahrscheinlich eigentlich noch viel zu jung war, den zu sehen. Und zweitens, wo mich das auch alles nicht so wirklich abgeholt hat oder ich das überhaupt gar nicht verstanden habe, was ich da sehe. Aber so rudimentär sind da immer so Erinnerungen aufgeblitzt. Also lass das... keine Ahnung, 25 Jahre her sein, 30 Jahre her sein, ich weiß es nicht. Aber Teil 2 und 3 habe ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen und damit mal eine kleine Bildungslücke geschlossen.
Was mir aufgefallen ist, red weiter.
Nee, ich habe das Gefühl, ich mache mich heute unbeliebt.
Ja, wir müssen mal sehen. Also bei mir ist es, was mich überrascht hat, ich habe ja das damals aufgezeichnet, dass ich die schon mal gesehen habe und das war damals so lange her zu einer Zeit, wo ich auch so gerade alte Filme noch nicht so richtig wertschätzen konnte. Da habe ich dann auch schon oft solche Filme nicht gut gefunden. Und hier im Gegensatz dazu aber fand ich beide gut. Ich habe beide sehr gut bewertet damals. Und deswegen noch umso komischer, dass ich irgendwie dann nie weiter geguckt habe. Aber wir können das dann gleich nochmal mit der heutigen Sichtung vergleichen.
Den Ball nehme ich auf und sag nur noch ganz kurz, wie es bei mir war. Ich dachte immer, ich habe The Good, The Bad and The Ugly geguckt, bis ich dann, ich verwechsel auch immer wieder, dass der zwei glorreiche Halunken ist. Also das ist bei mir mit der Benennung dieser Filme ganz schwierig. Ich habe aber jetzt beim Rewatch gemerkt, ach nee, ich habe Für eine Handvoll Dollar gesehen. Das ist auch erst ein paar Jahre her, den fand ich cool. Und da die Filme ja in einer Trilogie sind, aber nicht wirklich inhaltlich zusammengehören, das kann man das ja durchaus mal verwechseln, auch wegen dieser komplizierten Benamung und so. Deswegen dachte ich immer, ich habe The Good and the Bad and the Ugly geguckt. Habe ich nicht. Jetzt ein First Watch, also genauso wie bei dir, Jakob. Deswegen ist es, glaube ich, für uns alle essentiell gewesen, dass wir uns das mal von der Liste streichen müssen. Denn The Good, The Bad and the Ugly ist ja nicht nur von Tarantino der Lieblingsfilm aller Zeiten. Und man sieht das auch die ganze Zeit. Also wenn dich dieser Film überhaupt nicht anspricht. Es ist ein Lehrbuch dafür, was Tarantino die letzten 20 Jahre gemacht hat. Zumindest dafür ist er dann für cinephile Menschen wie uns sehr interessant. Aber ich gehe einfach mal rein und mache so eine Mini-Kick-Off-Zusammenfassung der Filme und dann können wir einfach einsteigen. In einer Handvoll Dollar von 64 gibt es einen, passt auf, das kommt heute öfters vor, einen namenlosen Revolverheld, gespielt von Clint Eastwood. Der kommt in ein, ich glaube, ein kleines mexikanisches Grenzstädtchen ist das in dem Fall. Und da gibt es zwei verfeindete Schmugglerfamilien, die sich gegenseitig terrorisieren. Das ist auch tatsächlich quasi ein Remake von Yojimbo von Akira Kurosawa, der das später auch eingeklagt hat. Man muss aber auch sagen, es gibt so viele Remakes wiederum dann von einer Handvoll Dollar. Also wenn ich nur an Last Man Standing hier mit Bruce Willis, das ist quasi ein 1:1 Western-Kopie von diesem Film auch, ist egal. Also dieses Thema, ne, von der Geschichte dieses Films wurde tausendfach kopiert. Er kommt dann und spielt diese Clans gegeneinander aus, indem er beiden Seiten irgendwie seine Dienste als Outlaw oder beziehungsweise Schütze anbietet und dann aber auch gegenseitig Misstrauen schürt und verfolgt dabei vor allem das Ziel Geld. Und das ist ja auch der große Unterschied dieser Spaghetti-Western. Wir haben hier nämlich einen Anti-Helden. Der hat zwar einen gewissen Sinn für Gerechtigkeit, weil er auch einer Familie hilft, die dann im Dorf dort irgendwie gefangen genommen wird und zerrissen wird, auseinandergerissen wird. Aber am Ende des Tages geht es ihm nur um seinen eigenen Arsch. Und am Ende gibt es halt den Showdown und alle schießen sich ab. So, das ist der Film.
Ja, ist gut zusammengefasst.
Ja, und ich finde auf jeden Fall, dass Sergio Leone wollte ja hier auch einfach etwas erschaffen und das ist ihm auch gelungen, einfach für die damalige Zeit mal so einen Western zu erzählen, der sich diesen anderen Konventionen, die man vorher kannte, einfach nicht beugt und tatsächlich auch aus heutiger Sicht eine Story liefert, die erstmal interessant ist. Klar kennen wir das mittlerweile, aber damals war das einfach ein cooles Ding zu sagen, okay, da kommt jetzt einer, das gibt's zwei Parteien, da stellt er sich dazwischen und spielt die gegenseitig aus und macht das pfiffig und zieht da seinen Vorteil und so. Dieses Hin und Her, das macht einfach viel, viel Spaß auch zu gucken. Ich finde, der Film hat ja auch das, was ihm generell gelungen ist mit der Reihe, die sind nicht nur bierernst, die haben auch einfach lustige Momente, schlagfertige Momente, sind natürlich auch ikonisch und ich meine vor allen Dingen wie dieser erste Teil, wie oft der ja zitiert wurde, erstens mal mit dem Look von Clint Eastwood, mit dem Poncho und mit der Zigarre und auch dieser Blick, den Clint Eastwood bis heute hat, muss man auch dazu sagen. Das ist total krass und auch diese Stelle mit dieser Eisenplatte im Showdown, das kennen wir ja vor allen Dingen auch aus Zurück in die Zukunft oder sowas, aber das ist nicht bei weitem nicht das Einzige. Das ist wirklich, also da wurde was erschaffen, was funktioniert und das funktioniert, finde ich auch heute noch, fanden damals gut, finden heute auch noch gut.
Ja, Mandalorian, Jakob, ne?
Da ist ja ganz, ganz, ganz viele Elemente davon drin. Aber Star Wars war ja schon immer sehr auch Western-Elemente oder generell als Space-Western betitelt, ja auch immer mal wieder gerne zu großen Teilen. Mhm. Also ich kann mich da eigentlich grundlegend bei allem immer anschließen. Ich habe einfach irgendwie das Problem mit diesen Filmen, oder mit dem ersten Teil, der ist ja noch relativ kompakt. Ich glaube, der zweite ist jetzt auch nicht bedeutend länger als der erste. Ich glaube, der erste 10 Minuten vielleicht oder irgendwas. Der geht, glaube ich, 2 Stunden, der erste knapp 2 Stunden. Aber ich habe schon trotzdem immer wieder das Gefühl gehabt, man kriegt diese Laufzeit auch richtig zu spüren. Das ist natürlich auch dem Stil dieser Filme geschuldet, dass es eben, wie ihr es eben schon gesagt habt, aus diesen typischen Western-Konventionen ausgebrochen ist, die man sonst so hatte mit hin und her und viel Schießerei und Action und Zugüberfall und dieses und jenes und ein Highlight jagt das nächste und Hauptsache man kriegt da ganz viel mit und der spielt ja eher so die Töne dazwischen an und schafft dadurch natürlich auch diese ikonische Stimmung. Aber für mich ist das also an vielen Stellen einfach so zu träge von seiner Machart her gewesen. Aber das ist, glaube ich, ein persönliches Ding. So, das ist nicht, dass ich das dadurch schlecht reden will. Ich glaube, das ist einfach so ein Vibe, der bei mir persönlich nicht so viel auslöst wie bei anderen Menschen, wie beim Zuschauer. Natürlich dieser Wiedererkennungswert von ikonischen Szenen oder von Zitierungen, die man von anderer Stelle kennt, spielt da eine ganz große Rolle mit. Aber es ist jetzt nichts, was mich zu 100% in seinen Bann gezogen hat. Vom Inhaltlichen her. Also nur rein vom Inhaltlichen her. Inszenatorisch finde ich das Ganze ganz großartig. Also generell Musik müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das ist, ich kenne wirklich wenig Filme. Das ist ähnlich wie das, was ich über den Ton eben bei Rust meinte, so on point. Ich habe noch nie Musik irgendwie gehört, die so on point einen Film untermalt, erweitert, Stimmungswechsel hervorlöst und auch Szenen eine ganz andere Wirkung gibt, als wenn man sie jetzt ohne Musik darstellen würde und das Ganze dann auch noch mit diesem ganzen ikonischen Sound, das ist Wahnsinn. Also das hat mich da dann immer wieder zurückgeholt. Das zieht sich ja durch die gesamte Trilogie. Ich glaube, das ist muss man gar nicht groß hervorheben, ne?
Ja, ich glaube, was ist wir auch immer wieder sehen an Kamerawinkeln auch zum Teil, die einfach so durch die Beine unten so nach oben gefilmt und ähnliches, das sehen wir hier ganz oft, das hat einfach Maßstäbe gesetzt und das spürt man, dass das irgendwo daherkommt und dass der eine ganze Palette von solchen Sachen hier eingebaut hat und auch diese Sets, die einfach auch gut aussehen und auch immer mit wenig Gebäuden und so einfach super geil eingebaut sind.
Es wirkt halt alles super authentisch, ne? Es wirkt wirklich echt irgendwie. Es wirkt halt wirklich wie diese kleinen Orte irgendwo im Nirgendwo, die es ja mehr oder weniger wohl auch so gegeben hat zu dieser Zeit, ne? Wo man sich immer fragt, wie zur Hölle ist das eigentlich entstanden, dass sich da irgendwo in der Wüste ein Ort gebildet hat? Außer natürlich, da war, weiß ich, wurde Gold gefunden oder ähnliches, diese klassischen Themen, warum man da dann irgendwo sich niederlässt. Aber das ist von der Optik her und vom Look her ist das schon, das ist schon ziemlich geil. Und vor allen Dingen echt, wie du es eben schon gesagt hast. Ne? Dieses Gefühl ist es wirklich echt. Du könntest da genauso hinstellen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel da Kulisse war, was sie da vielleicht noch in irgendwelchen echten alten Orten gedreht haben. Habt ihr da noch mehr Hintergrundinfos euch nochmal zusammengesucht? Oder weil da ist ja schon, es ist ja viel, es ist ja nicht im Studio gedreht.
Nee, die haben das ja größtenteils, also die haben das ja alles in Spanien und Italien und so gedreht, größtenteils Spanien. Ich weiß, für ein paar Dollar mehr die Stadt da, ich weiß gerade nicht mal, welche das war, wo die Haupthandlung spielt, die haben sie wirklich gebaut, die kannst du heute noch besuchen so.
Okay.
Ich denke, damals war das günstigste, einfach so ein Ding da in Spanien auf dem weißen Boden, auf den Sandboden zu zimmern. Deswegen waren die ja auch alle so günstig produziert. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber
absolut nicht. Nee.
Es ist halt, ich denke halt auch, wir sagen ja immer, du musst diese Filme immer durch diese Lupe der Zeit sehen.
Klar.
Das Ding ist ja, wir haben eh eine Affinität für die Bildsprache und Motive, die diese Filmreihe ins Leben gerufen hat, die mögen wir ja heute noch in zahlreichen Filmen. Aber ich glaube, damals muss das so sensationell gewesen sein, weil du diese John Ford Western und dieses ich habe einen weißen Hut und ich bin ein netter Sheriff und ich mache jetzt hier meine Sprüche und alle und erziehe die Menschen und sowas und der Böse hat einen schwarzen Hut und den mache ich am Ende den gar aus und wir duellieren uns im Saloon und so. Diese ganzen abgedroschenen Motive und hier halt einfach dieses dreckige, diesen wortkargen Menschen da einfach zu haben, der eigentlich auch super shady ist und trotzdem für den routen zu können und dann diese Brutalität. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Filme waren ja für die Zeit auch so extrem brutal. Und dann eben diese wenige Redeanteil und dann eben dieses Durchorchestrierte. Der Film ist ja eine Oper. Wenn du die Musik wegnimmst, funktioniert der ja gar nicht mehr. Und ich glaube schon, dass das die Leute, also was heißt, ich glaube, das hat ja eine Kulturrevolution hervorgerufen, ne? Sondergleichen. Nicht umsonst sind das ja absolute Klassiker. Aber ich muss sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt beispielsweise letztens über Oz und sowas gesprochen. Da sehe ich natürlich auch, wow, was hat das bewirkt und so. Aber hier fühle ich das, das hat bis heute, stellen Leute ihre Kamera auf den Boden, machen eine Froschperspektive und sagen, ja, wie in eine Handvoll Dollar. Also das ist bis heute, sind diese Close-Ups in diesem, diese erste Szene im zweiten Teil, diese Totale, wie der einfach vom Pferd fällt und die Kamera da drauf fällt, sind so Szenen, da denken heute Filmemacher immer noch dran, weil das so stilprägend war. Und deswegen, das kann ich das kann ich überhaupt nicht abschütteln. Das ist so faszinierend, finde ich. Da nehme ich diese banale Story, und die ist wirklich banal, total in Kauf. Also
so banal finde ich die ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das schon irgendwie cool gemacht mit den Figurenkonstellationen und sowas. Und ich finde, das entwickelt sich auch über alle Filme nochmal krass weiter. Und was der wesentliche Unterschied, du hast das gerade so schön ausformuliert mit hier, da sind die Guten, die haben einen weißen Hut und die Bösen haben einen schwarzen Hut und so weiter. Das ist ja wirklich so gewesen in 90% aller Western. Und hier schafft man das einfach, das Ganze so schön aufzudröseln. Du hast zwar trotzdem schon noch irgendwo, ja, die einfachen Bürger sind die Guten, dann gibt es die Banditen. Und dann hast du aber so einen Typ wie Clint Eastwood in seiner Rolle dazwischen. Der steht schon, ne, im ersten Teil ist das eigentlich auch ein Halunke. Im zweiten Teil wird es schon wieder schwieriger, weil da ist er Kopfgeldjäger, steht eigentlich schon auf der guten Seite des Gesetzes, aber ohne sich dem ganz zu verschreiben. Und im dritten Teil, finde ich, ist es absolut perfektioniert, kommen wir dann dazu, wie das die ganze Zeit wechselt. Wie du als Zuschauer zwischen diesen gut-böse Perspektiven immer wieder hin und her gespielt wirst, wie so ein Ping-Pong-Ball. Ja. Das finde ich, das hat er schon hier einfach im großen Unterschied etabliert, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken halt weggeht.
Ich hüpfe mal direkt auf den zweiten Teil auf und dann reden wir weiter. Weil im zweiten Teil ist, wie du gerade schon gesagt hast, der Unterschied, er spielt einen Kopfgeldjäger, auch hier wieder ein schweigsamer Revolverheld, namens Monko heißt er hier, sagt mir Wikipedia. Habe ich im Film gar nicht so erfasst, weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist irgendwie die gleiche Figur. Man muss das erstmal abschütteln, dass es das gar nicht ist.
Ja, das war schwierig.
Ne? Und das ist generell schwierig bei dem Film. Auf jeden Fall. Und der trifft Colonel Mortimer, der von Lee Van Cleef gespielt wird. Ganz großartig, finde ich. Und die jagen unabhängig voneinander den Banditen El Indio. Und müssen dann irgendwann im Laufe des Films kreuzen sich die Wege und müssen schließlich zusammenarbeiten, um ihn und seiner Bande erstmal die Beute abzunehmen wieder und zur Strecke zu bringen auch. Und haben auch unterschiedliche Motivationen, weil Monko ist halt hauptsächlich, wie gesagt, an Kopfgeld interessiert und Mortimer hat ein persönliches Rachemotiv, was ihn antreibt. Und der Film hat dann auch einen sehr dramatischen Showdown am Ende, der dieses Western-Duell dann nochmal mehr etabliert, als es der Vorgänger gemacht hat. Und hier kann ich direkt sagen, Lee Van Cleef ist der Grund, warum ich Teil 2 besser finde sogar. Den habe ich jetzt ja auch das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, Clint Eastwood alleine ist schon cool, aber er im Gegenzug, also vor allem finde ich seine Figur immer dann cool, wenn er jemanden anspielen kann. Wenn du irgend so einen heroischen Typen hast, so ein, ne, wie Mortimer halt einfach, der ebenso von sich selbst überzeugt ist und die beiden sich so ein bisschen durch ihre, ne, alleine mit die Szene, wo sie sich gegenseitig die Hüte wegschießen. Ich fand das einfach großartig. Und das war, ja, das war funny und hat die beide nonverbal so geil charakterisiert, die Szene, das feiere ich einfach.
Absolut.
Ja, und das funktioniert, also wie das halt aufgebaut ist. Im ersten Teil hast du so diesen Lone Survivor-Typen halt, Clint Eastwood. Im zweiten Teil hast du schon ein Duo zwischen diesen beiden absolut unterschiedlichen Charakteren. Das ist wirklich zwei Seiten irgendeiner Münze. Der eine, also wie die sich halt so gegenübergestellt sind. Clint Eastwood als dieser raubeinige Typ, der einfach mit dem Kopf durch die Wand irgendwie so sein Ding machen will. Und der andere halt dieser edle, fein zurechtgemachte mit einem Plan und mit Köpfchen und so. Das ist irgendwie, das funktioniert wahnsinnig gut und der ist halt schauspielerisch auch echt brillant umgesetzt. Und ich habe, ich hatte es wieder vergessen, ist ja ein paar Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber eine Szene in diesem Film wird halt nochmal richtig schön Hommage geboten in Westworld, nämlich der Bankraub. Indem sie dann das Lasso um den Safe schwingen und den dann rausziehen. Das passiert halt genauso in Westworld. Das ist auch eine geile Szene dort und das habe ich halt so gefeiert, dass das hier vorkommt und dass es garantiert dann daran angelehnt ist. Das ist irgendwie, solche kleinen Sachen entdeckst du halt immer bei solchen Filmen, dass das halt viele Sachen, die wir heute in Western sehen, auch nochmal beeinflusst hat.
Es ist irgendwie aber auch krass, dass es dann immer so einzelne Motive sind aus immer wieder denselben Klassikern, die irgendwo die Zeit überdauern und dann trotzdem immer wieder ihren Anklang finden und ja auch im modernen Gewand dann teilweise ja genauso funktionieren wie schon vor, oh Gott, was ist das, über 60 Jahre ist das dann ja jetzt mittlerweile schon her, ne? Und das zeigt ja auch in dem Sinne, was dieser Film geöffnet hat mit seinen Inhalten.
Nimm dir vor allen Dingen mal John Wick 3, das ist doch auch im Grunde ein Western. Der ist so extrem in diesen Western-Duell-Bildern gedreht und so.
Das der vierte hat das sogar am Ende einen Mexican Standoff. Also mit Revolvern. Also ich meine, wer geht's gar nicht. Ne? Aber war das bei dir auch so, Jakob, dass dich durch diesen Gegenspieler, durch Mortimer, dass dir den zweiten Teil noch ein bisschen mehr aufgewertet hat inhaltlich?
Also der hat definitiv gewonnen, weil dadurch einfach sehr viel mehr einfach ein Gegenüber geschaffen war für diesen mürrischen Eastwood, nenne ich ihn jetzt mal. Definitiv. Aber nichtsdestotrotz habe ich da genau dieselben Probleme immer wieder zwischendurch gehabt, so diesem Ganzen zu folgen und da irgendwie so beizubleiben, weil der hat schon sehr, sehr viel Zeit sich lässt und auch viele Motive einfach dann zwischendurch so stehen lässt und weniger passiert. Vielleicht bin ich da dann doch schon zu sehr 90er-Kind, was so ein bisschen schnellere Inszenierung von solchen Dingen angeht. Aber das hatte ich auch bei Rust zum Beispiel. Ich denke mir immer, das ist natürlich Teil des Stils und ich verstehe ihn und ich mag das auch. Aber ich glaube, ich mag das, wenn das punktueller mal eingesetzt wird, aber sich nicht durch diesen ganzen Film durchzieht, weil sich dadurch für mich persönlich einfach zu viele Längen oder zu viele inhaltliche, ich nenne es jetzt mal, man kann ja eigentlich nicht sagen Leere, weil diese langgezogenen Szenen ja durchaus den Inhalt erst erzeugen, aber es passiert ja manchmal einfach relativ wenig. Es hat sich ja viel Zeit gelassen, diese Motive aufzuarbeiten durch verschiedene Kameraperspektiven und verschiedene Dinge, die dann da passieren. Aber er hat mich jetzt nicht mehr abgeholt als der erste tatsächlich insgesamt.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen so ein Zeitgeist-Ding. Da sind sich Teil 1 und Teil 2 sehr ähnlich.
das, was sich dort für uns, und das, so ging es mir ja auch teilweise, als Länge anfühlt, wird ja dadurch erzeugt, dass das, was der Film an diesen Stellen macht, dass wir das halt schon 5000 Mal besser gesehen haben. Weil es einfach schon so oft aufgegriffen wurde und schon mal gemacht wurde. Und wir wissen, ah, okay, alles klar, ich weiß, wo du herkommst und du hin willst, alles klar, mach mal schneller.
Ja, du hast ja auch um keine Figur Angst, so richtig. Das ist natürlich so, ne?
Aber das ist ja eigentlich genau das, was diesen Film ausmacht. Dass er zeigt seine Figuren halt, aber du baust ja auch nicht unbedingt eine Beziehung zu diesen Menschen auf. Der zeigt halt eine Geschichte, die da irgendwie durchlebt wird, die diese Menschen zeigt in ihrem Handeln und in ihren Eigenheiten. Aber das ist ja trotzdem nicht so, dass du, also gefühlt, wie geht's euch? Habt ihr das Gefühl, ihr habt die Leute kennengelernt? Nee. Und ihr wisst am Ende mehr über Eastwood sowieso nicht. Der soll ja auch so ein bisschen mysteriös bleiben, aber du kriegst ja ganz, ganz wenig Hintergrundinformationen. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie mir das erklären müssen und von A bis Z vorlesen, aber es baut sich ja trotzdem kein richtig inhaltliches Bild von diesem Menschen auf. Aber man kann halt ganz, ganz viel reininterpretieren und kann ganz viel, passiert ja einfach durch diese situative Wirkung, die da durch die Bilder und die Inszenierung erzielt wird.
Es kriegt ja auch kaum jemanden einen Hintergrund. Ne? Die einzige Hintergrundgeschichte, die wir bekommen, ist die, die dann beim Showdown aufgelöst wird. Dass eben vom
Mortimer
die Schwester sozusagen getötet wurde von El Indio und dass der da halt auch aber schon irgendwie immer mit zu kämpfen hat und diese Szene nicht aus dem Kopf und aus seinen Träumen rauskriegt und dass sich das dann eben so endlich überschneidet, wieder schicksalshaft diese Begegnung am Ende. Das ist eigentlich der einzige Hintergrund, sonst kriegen wir von niemandem einen Hintergrund. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum hat Klaus Kinski einen Buckel?
Ja, weil er ein Buckel hat. Er ist der Buckel.
Weil er der Bucklige ist.
Steht hier, Wild.
Ist der Buckel. Das ist aber genau das, was du sagst. Die Leute, ich meine, solche Drehbücher, weiß nicht, keine Ahnung, die schreibst du in 3 Tagen runter und jede Figur hat ein Attribut. Der Outlaw, der Ganzlinger, der Bucklige, der der Typ, der die Särge baut und die machen dann, sind einfach nur das, was dieses Wort per Definition macht. Und dann musst du damit leben. Der Outlaw, der Kopfgeldjäger, so wisst ihr, und die sind dann eben per Definition auch nur das. Die haben keine Facetten, die haben keine Schichten, das sind keine Zwiebeln. Das sind einfach nur die Figuren, die Wörter. Und das sollen die dann mit Leben füllen. Und das ist aber, glaube ich, eben auch einfach, ich glaube, das liegt an 2 Sachen. Einerseits wollte man das, glaube ich, bewusst damals nicht. Man wollte einfach diese, eben nicht die Figuren erzählen, sondern symbolhaft, dass die für etwas stehen und mysteriös bleiben. Ich glaube, das war halt damals relativ neu. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich stelle mir die Welt, in der das, zumindest die Welt, die mir der Film erklärt, auch so einfältig vor. Du bist eben nur das, was du da in dieser Ödnis bist. Du musst dich für irgendwas entscheiden, entweder auf welcher Seite du stehst, entweder du bist halt so ein Typ, der halt so gegen das Gesetz einen Bankausraub, quasi ein Bankräuber, Punkt, fertig, dann bist du das halt. Und dann bist du sowieso halt die ganze Zeit scheiße und vergewaltigst und brandschatzt und raubst Sachen aus. Oder du bist halt jemand, der diese Leute jagt und da Gitter bringt. Oder du bist ein fucking Marshall. Oder ein fucking Henker. Wisst ihr, was ich meine? Du bist halt das nur. Du kannst nicht dich entscheiden halt, ach, morgen mache ich ein Auslandsjahr. Oder ich werde Veganer. Oder was ist ich?
Work and travel. Aber es ist einfach
so ein Teilzeit-Trapper.
Ja.
So. Ja, genau.
Ein Biberfelljäger.
Auch eine Umschulung jetzt.
Aber es ist ja tatsächlich so, ich finde das gerade extrem spannend, was du sagst, diese Welt lässt ihren Figuren ja gar keine andere Möglichkeit. Da ist ja nichts. Also wir erleben ja auch, also grundlegend ist das ja auch eine extrem leere Welt. Also selbst an den Orten, wo Leben ist, findet jetzt ja nicht wirklich so was Lebendiges statt, wie, also dieser typische, weiß ich nicht, wenn du einen x-beliebigen Western guckst, dann gibt's da die reiten in die Stadt rein, dann macht die Kamera da diese Szenerie auf und du kriegst an allen Ecken und Enden irgendwelche Aktivität mit und da passiert das und die machen dies und die machen jenes, das hast du da ja alles überhaupt nicht. Das lebt ja dann wirklich letztendlich nur von diesen Momenten, dieser Leere und den ganz einzelnen Charakteren, die dann in dieses Setting reinplatziert werden für den jeweiligen Moment. Aber du hast ja keine lebendige Western-Welt in dem Sinne. Also die Welt, die funktioniert immer in dem Moment, wo sie gerade ist. Oder findest du, dass sich da ein organisches Bild von, also so ein Gesamteindruck am Ende des Tages ermitteln lässt? Außer das, was du eben schon meintest, dass eben diese Welt gar keine andere Möglichkeit lässt.
Wir haben ja am Anfang die Eisenbahn, die aus einer industrialisierten Welt vielleicht oder ansatzweise herkommt. Aber ich glaube, das ist nicht das, was der Film uns zeigen möchte. Nee, sondern eben. Wir sind da in einer Welt, wo eben sowas nicht möglich ist. Du bist dann halt, weiß nicht, Zimmermann Und das war's. Und Zimmermann in einer Stadt und du kommst dort nie wieder weg. Vor allem nicht, wenn du eine Familie hast und du kannst dort nur versuchen zu überleben.
Das ist spannend, aber das ist ja wahrscheinlich auch am Ende des Tages das Motiv gewesen, was halt teilweise zumindest in vielen dieser kleinen Orte wirklich so gewesen ist. Du bist da halt das hingegangen, was du bist, oder du bist da hingegangen, um das große Glück zu finden oder Gold zu finden oder was auch immer. Aber am Ende des Tages bist du da angekommen und dann warst du da halt der Hufschmied oder der Rinderzüchter oder der Mann mit dem General Store oder was weiß ich. Aber das warst du dann halt und das war dann letztendlich das, was dein Leben bestimmt und definiert hat. Und der Sinn nach Veränderung, wenn du den hattest, der war ja in dieser Welt und in dieser dreckigen Welt auch gar nicht möglich.
Und vor allem. Ja, und das macht es ja auch interessant, auch so dieses Fehlen von diesen verbreiteten Informationen und sowas. Mhm. Das siehst du ja auch am Anfang vom zweiten, als die beiden ja parallel auf der Suche nach den gleichen Leuten sind als Kopfgeldjäger und Clint Eastwood da einfach in so eine Kneipe geht und fragt, wo ist denn der Typ? Ja, der sitzt da drüben am Tisch. So, ja. Es weiß halt jeder, dass der dort ist, aber dort weiß vielleicht auch niemand, dass der gesucht wird. So, also, oder traut sich keiner, das kann auch sein, aber du kannst halt einfach irgendwo Verbrechen begehen, bist halt per Kopfgeld gesucht, gehst halt drei Städte weiter und dann bist du safe. Ja. Ja. Dann findet dich halt niemand, weil da keiner so weit reitet, um dich zu suchen.
Und das Ganze ist ja schon auch irgendwie in einem historischen Kontext gesehen, was die meisten Western ja aussparen, aber was jetzt der dritte Film im Bunde ja dann schon wieder ein bisschen mehr macht, um uns eben auch ein Verständnis für diese Welt zu liefern. Warum da eben viele Leute, ne? Du sagtest ja, wollen ihr Glück versuchen und stranden dann da. Es gab aber ja natürlich auch einen amerikanischen Bürgerkrieg. Ne? Und diese Filme werden ja nicht genau vom Setting her und von der Zeit, glaube ich, verortet. Aber das, wie gesagt, der dritte macht das. Denn während des amerikanischen Bürgerkriegs suchen drei Männer, nämlich ich wollte gerade sagen drei glorreiche Halunken, aber der Titel ist irreführend. Es sind eigentlich The Good, The Bad und The Ugly. Und zwei davon sind glorreiche Halunken. Wahrscheinlich der Gute, auch der Blonde genannt, von Eastwood. Ein namenloser, schweigsamer Revolverheld. Wer hätte es gedacht? dann haben wir den Hässlichen. Das ist Tuco, nicht Tuco Salamanca, aber auch ein Tuco. Der ist quasi ein waschechter mexikanischer schriller Bandit. Das ist einer, genauso wie du es gerade gesagt hast, Berg, der knallt Leute ab, fährt drei Westernstädte weiter und besäuft sich im Saloon und macht so, als hätte er nichts, als wäre nichts passiert. Und dann haben wir Angel Eyes oder Sentenza. Der ist ein Auftragskiller. Und jeder von, also die suchen im Prinzip einen Goldschatz. Durch unterschiedliche Informationen haben die davon Kenntnis. Jeder kennt nur einen Teil des Hinweises auf das Versteck des Goldes. Und so entsteht ein immer wieder wechselndes Bündnis zwischen diesen drei Figuren aus Verrat und mal wieder Zweckgemeinschaft und Rivalität und wer kann dem anderen vertrauen und so weiter. Und die Suche führt die eben dann auch durch die Wirren des Bürgerkrieges mit teilweise auch starken Motiven und Symboliken. Ich sag nur hier weiße, grauer Staub auf blauen Uniformen und sowas, fand ich ganz toll. Bis zu einem ganz legendären finalen Dreierduell auf einem Friedhof, den ihr bestimmt alle schon mal irgendwo zitiert gesehen habt oder irgendwo gesehen habt oder mindestens gehört habt, wenn ihr mal bei Metallica wart. Und dann, um dort Filmgeschichte zu schreiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um da die Kuh direkt mal vom Eis zu nehmen, boah, war das ein Finale. Ich habe es ja jetzt doch das erste Mal gesehen und das ist ja quasi die Entstehung des Musikvideos. Es ist ja phänomenal.
Das ist absolut geil. Also ich saß da auf, ich habe das heute Morgen, wirklich heute erst zu Ende geguckt noch. Das Finale habe ich erst heute gesehen, okay, weil der Film war mir einfach zu lang insgesamt. Ich musste dazwischendurch mal eine Pause haben. Und das war wirklich, also ich habe da ja schon viel von gehört, so, ne, man liest es ja hier und da immer wieder, aber was, ich sag mal, die letzte halbe Stunde da inszenatorisch abgeliefert wird und auch, sei es von den, wieder die Bilder in Zusammenarbeit mit der Musik von Morricone, es ist absolut großartig, so. Und das ist dann auch ein Moment gewesen, dass, okay, das ist das, was ich mir eigentlich so in meiner kleinen Erwartung drin von allen Filmen erhofft hat, weißt du, dass die alle genau so diesen Vibe abliefern. Und vielleicht ist es deswegen dann auch der Grund, warum mir der dritte dann am Ende das gegeben hat, was ich mir die zwei Filme vorher schon irgendwie gewünscht hatte, nämlich diesen inszenatorischen Bombast. Das ist ja nicht nur das Finale, also allein auch diese Militärszenen, diese Bürgerkriegsszenen. Ich meine, was da aufgebaut wurde und hingestellt wurde. Ich
meine, mit 1500 Statisten von der spanischen Armee.
Ja, von den 60ern so. Das ist irre. Und es sieht ja auch großartig aus. Also das könntest du ja heute noch genauso machen.
Vor allem, das ist zwei Jahre, nachdem für $10,000 damals Clint Eastwood den ersten gemacht hat, weil er dachte, ja, ich fahre mal da rüber und drehe diesen kleinen Indie-Film. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Der ist wirklich irre und diese Finalszene ist wirklich völlig, völlig krass. Bei uns lief der gestern Abend und meine Frau war wirklich schon extrem müde und der sind schon kurz vor dem Finale die Augen zugefallen und ich wusste ja, gut, irgendwann muss das ja kommen, dieses besagte Finale. Ich sage, hier, willst du noch ein bisschen durchhalten? Ja. So, und dann hat sie das eben noch durchgehalten und heute früh unterhalten wir uns drüber. Ich sage so, das Finale hat geliefert. Die so, oh nee, ey, können die mal auf den Punkt kommen? Ey, ist das langatmig? Ich so, aber ey, das war brillant. Nee, das war langatmig. Naja, gut. Ich fand's absolut
schließt
brillant.
Sich auch nicht aus, muss man ehrlich sagen.
Aber da musst du dann vielleicht auch wieder zugute sprechen. Das ist halt auch nicht der Film für Menschen, die jetzt nicht so komplett immer den Deep Dive in diese Themen suchen, ne? Sondern die auch einen Film sehen wollen und sich dann von sowas natürlich auch abschrecken lassen. Also, Da musst du ja schon dich irgendwie drauf einlassen. Also heutzutage, ich glaube, heutzutage muss ich drauf einlassen. Damals hatte das wahrscheinlich eine ganz andere Qualität. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen musste für das Publikum, diese Filme damals im Kino zu sehen oder überhaupt mal so eine Art Film zu sehen. Ich meine, damals konnte man die nur im Kino sehen. Ne? Danach war ja eigentlich nur Kino, wenn dann Kino. Ja,
die liefen mir aber auch 5 Jahre so, weißt du? Und dann bist du halt immer wieder reingegangen für 50 Cent.
Ich weiß, ja, lief sowas in den 60ern schon im Fernsehen irgendwann? Wahrscheinlich nicht, ne?
Irgendwann.
Also Filme bestimmt, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann so schnell ging wie heute.
Was mich verwirrt hat, ich habe ja wirklich erst beim letzten Duell, als Lee Van Cleefs Charakter erschossen wird, gecheckt, dass die Figuren nicht die aus den anderen Filmen sind. Ich habe das vorher nicht kapiert. Ich habe gedacht, naja gut, ist ja klar, wie das Duell ausgeht. Der überlebt ja und der überlebt, weil das ist ja davor. Pustekuchen. Und dann dachte ich, ach so, okay.
Soll ich mich da mal outen? Ich habe das generell eigentlich nicht begriffen, dass das aber unterschiedlich ist. Ich dachte so, das erzählt doch einfach nur so verschiedene Abschnitte aus dem Leben dieses Herrn Eastwood.
Gerade eben, weil der ja seinen Poncho kriegt.
Aber es wird ja auch so gesagt, dass das ja so ein Prequel-Charakter irgendwie haben soll.
Das ist auch definitiv ein Prequel für diese Figur, was dann aber auch alles, stell dir mal vor, nach den Ereignissen von The Good, The Bad and The Ugly und die viele Kohle, die er sich am Ende auf, was weiß ich, auf sein Pferd schmeißt, fährt er in eine Westernstadt für ein paar tausend Kröten. Es macht keinen Sinn. Also das ist
wirklich keinen Sinn.
Vielleicht kann er nicht anders. Vielleicht hat er so eine innere Unruhe. Er muss das machen.
Und Lee Van Cleef hätten sie ja oder am wenigstens mal, weißt du, sich einen anderen Vollbart geben können und nicht das gleiche Kostüm. Der trägt ja sogar die Waffe vorne. Weißt du, diese Charakteristika. Deswegen merkt du kannst nichts dafür. Ich habe es auch einfach nur vorher schon gelesen, dass es so ist.
Ah, okay, sehr gut. Dann kann ich es verstehen. Aber ansonsten wäre ich da auch, dachte ich auch die ganze Zeit so, der zweite Gute ist eine Auskopplung. Ich dachte, beim dritten sind es tatsächlich dann irgendwie dieselben. Aber eigentlich.
Es wäre ja mal geil gewesen, wenn Clint Eastwood wirklich, per Definition, der richtig Böse ist, der am Ende erschossen wird in irgendeinem der Filme.
Ja, das stimmt.
So, aber er hat ja wirklich, das muss ich halt auch sagen, das ist so die größte Kritik, die ich am dritten Teil habe. Gerade Clint Eastwood ist halt völlig so auf Autopilot und ist halt irgendwie, kenne ich jetzt schon, aber Ellie Wallach zum Beispiel, den habe ich geliebt in der Rolle. Der war für mich der absolute Scene-Stealer, weil auch die Szene in der Badewanne, ne, quatsch nicht so viel, oder
der hat ja auch einfach wahnsinnig viel improvisiert.
Mega gut.
Habe ich gelesen. Auch diese Sprüche, gerade das mit der Badewanne hier so, wenn du irgendwie vorhast, jemanden zu töten, dann quatsch nicht
irgendwie
so.
Genau. Laberlich.
Das war auch improvisiert und er hat es auch gar nicht witzig gemeint, aber hat halt, wie er es vorgetragen hat, einfach einen Lacher bei der ganzen Crew ausgelöst. Und einfach so ist es an vielen Stellen. Der ist einfach genau der, den du verfolgst. Und der ganze Film ist ja, wir wissen ja, der ist ja nur fast 3 Stunden lang. Und da ist auch so ein bisschen dass nicht jede Szene davon irgendwie wichtig für die Handlung ist. Das ist alles, also nicht jede Station, die die da abfahren, hätte unbedingt sein müssen. Aber da kann man, muss man sich halt eben drauf einlassen. Der Film ist halt so gemacht. Aber das ist auch so ein bisschen das, was mir so ein bisschen langatmig hat vorkommen lassen, auch zum Teil. Also gerade auch so, wo die dann nochmal, wo der dann verletzt ist und der den dann da durchschleift in dieses Kloster, wo er da sein Bruder, der Priester geworden ist, dann nochmal trifft und so. Also das hätte ich alles nicht gebraucht. Wobei auch das nochmal ganz schön ist zu dem, was wir vorher gesagt haben, da wird es nochmal thematisiert. Da sagt er nämlich, ne, ja, in dieser Welt wirst du entweder Priester, ja, oder wirst Bandit. So,
und ja, hatte ich auch gerade diesen Dialog im Kopf, das, ja, passt exakt zu dem, was wir vorhin hatten. Du musst deine Rolle in dieser Welt finden, so, und die bleibt dann auch die so, ne? Und Da lässt sich dann auch wieder rütteln. Aber ich frage mich, da habe ich mich dann auch irgendwie gefragt, hat er den jetzt bewusst genau in dieses Kloster gebracht, weil sein Bruder da ist? Sind die da zufällig vorbeigekommen? War er da gerade in der Nähe? Weil, also die reisen da ja sowieso querbeet durchs Land. Dass es dann genau dieses Kloster ist, wo, ne, das habe ich dann auch nicht ganz begriffen, aber da muss man, sowas sollte man auch nicht in Frage stellen. Das bringt ja nichts. Also das hat ja weder ein Vor- noch ein Nachteil für den Film. Ne?
Geht es aber zur Charakterisierung vor allem gedacht?
Vor allen Dingen danach ist das eine der geilsten Szenen, finde ich, wie sie dann da rausgehen, er ist wieder fit und dann fahren sie dann weg und er erzählt, wie nett das Treffen mit seinem Bruder war und der himmelt ihn an und der will mich ja immer nicht mehr gehen lassen. Und Eastwood hat sie ja dabei beobachtet, wie sie sich gestritten haben und gekloppt haben da. Ne? Also das fand ich auch schon ziemlich gut. Weil es dann auch wieder auch so ein bisschen über den Charakter aussagt, ne, wie der nach außen sich verkauft und wie es eigentlich in ihm aussieht, ja, oder was ihn antreibt.
Aber das kann dieser Film, ne? Der hat also, hier steckt auch ein Buddy-Movie drin, so ein bisschen. Also diese ganze Beziehung zwischen dem Guten und dem Hässlichen, die, wie sie immer wieder wechselt, dem Film über, und wie sie doch irgendwie nicht voneinander loskommen, ist irgendwie geil gemacht. Und auch so diese Sympathien wechseln beim Zuschauer auch ständig zwischen Figuren, habe ich das Gefühl, hin und her. Du fieberst auch immer mal mit jemand anderen mit. Jemand, wo du vorher gedacht hast, der ist durch und durch gut, macht irgendwas total Böses und umgekehrt. Also genau dieses Spiel mit diesen Gut-Böse, das macht dieser Film total exzellent. Also auch aus heutiger Sicht. Das ist nicht nur so Stereotyp, sondern ich finde, das funktioniert total gut, wie deine Sympathie und dein Gucken einfach gesteuert wird in dem Film.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen vielleicht das Thema, dass der zeigt einfach, was diese Welt mit diesen Menschen macht, dass es da halt nicht auch wieder dieses Typische, es gibt nur den Bösen und es gibt den Schlechten, sondern es gibt Menschen und die sind mal böse, mal sind sie gut, mal passiert ihnen das, dann tun sie das, dann motiviert sie wieder was anderes, dann kommt ihr persönliches Schicksal mit rein und das lässt den Menschen sich dann ja auch teilweise verändern, ne? Und gerade aus diesen Konventionen ausbrechen, dass man jetzt einfach nur das pure Böse in der Rolle reinschreibt oder halt den strahlenden Helden. Das hast du ja im Keinen der Filme. Also selbst bei den offensichtlichen Gegenspielern gibt es ja gute und schlechte Aspekte.
Naja, jeder ist in seiner Geschichte halt immer der Held. Das zeigt der Film, ne, also auch richtig gut. Gerade der, finde ich. Und wie gesagt, was ich toll fand, ich habe den auch in zwei Etappen gucken müssen. Ich habe den zweiten Teil gestern Abend nach dem Kino noch geschaut. Dachte, jetzt kommen die letzte Stunde. Und genau diese letzte Stunde hat mich total weggeballert. Erstmal wegen dem Finale und dann diese ganze Südstaaten-Geschichte, die dann noch war. Ja. Weil da ja auch extrem viel eigentlich auch etabliert wird, so, ne? Weil wir wissen ja, wie das geschichtlich so, und ich sag jetzt mal, der Gewinner schreibt ja dann immer die Geschichte so zu seinen Gunsten, und die Südstaaten sind ja da auch nicht so gut weggekommen, und da auch nochmal so ein gesellschaftliches Bild zu zeigen, auch wie das, wie die da einfach dann plötzlich in so ein Kriegsszenario reingeworfen wurden. Mhm. Ich fand das richtig gut, also unabhängig jetzt mal davon, was da für ein Materialaufwand drin gesteckt hat, aber was die da einfach nochmal für einen Film im Film erzählt haben, fand ich spektakulär. Und unabhängig jetzt mal davon, Sentenza, also das ist ja halt einfach Hans Lander, das Intro. Das ist ja wirklich crazy so, also ne, wie er dann mit dem dort ist und auch wie dieser Ethos, ich muss immer meinen Auftrag erfüllen, so, weißt du, großartig. Ja. Und er hat mich auch, weiß nicht wie Stiegelberg, aber total an Anton Chigurh erinnert. Also von der ganzen Art und Weise, wie er agiert hat. So, ja, dieses Erbarmungslose und kalte, unmenschliche. Also ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt hier Dings richtig cool fand, Ellie Wallach in dem Film als Figur der Scene-Stealer, aber Lee Van Cleef ist für mich einfach tatsächlich der coolste Schauspieler. Also Clint Eastwood ist auch geil, na klar, mega ikonisch, aber ich finde eher, der hat seinen Figuren so eine richtige Aura gegeben. Der hat mich ja auch in dem Film wieder total gefesselt.
Ja, ich finde halt auch cool, wie sich das einfach entwickelt über die Filme, ne? Dass du im ersten hast du Clint Eastwood, im zweiten hast du ihn zusammen mit Lee Van Cleef und im dritten hast du drei Leute einfach, wie sich das so fortgesetzt hat und immer mehr in die Breite gegangen ist, ist schon geil. Und was ich aber total krass fand, jetzt kommen wir nämlich dazu, wenn ein Schauspieler keinen Bock hat und Clint Eastwood hatte keinen Bock auf den dritten Teil. Der wollte den nicht machen. Er hat das Drehbuch gekriegt und hat gesagt, ne, pff, da ist ja meine Figur gar nicht mehr so richtig im Vordergrund. Jetzt sind wir ja schon drei Leute in der Hauptrolle. Pff, wie soll denn das weitergehen? Irgendwann spiele ich hier irgendeinen Statisten, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und der hat auch zwischendurch irgendwie einen Dreh unterbrochen, weil er nochmal mehr Gage raushandeln wollte, was sie ihm dann zugesagt haben und so. Und ich glaube, hätte Clint Eastwood richtig Bock auf den Film gehabt, hätten wir auch mehr von seiner Figur gesehen. Ich denke mal, die haben halt die geilsten Szenen für die Story genommen und haben den Film so geschnitten. Ich denke mal, es war schon vorgesehen, dass er eine größere Rolle spielt, aber man merkt es schon deutlich, dass er hinter Tuco halt sehr in den Hintergrund rückt.
Mhm, interessant, ja.
Das kann, war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber es macht... Aber ich überlege gerade eigentlich, ob das jetzt für oder gegen Eastwood spricht, dass das eigentlich dem Film ja sogar ganz gut tut, dass er jetzt nicht immer komplett im Vordergrund ist.
Das finde ich nämlich so, auch. Ne?
Also,
ja.
Also gut, klar, die Geschichte gibt das auch her, im Gegensatz jetzt zu den ersten beiden, dass er da nicht ganz so im Fokus ist, weil du halt noch mehr, ne, drei parallele Stränge, sag ich jetzt mal, hast, die sich dann da immer begegnen oder auch mal parallel verlaufen.
Ja, und weil wir aber vermuten, auch die Figur zu kennen, Jakob, ne? Das ist es ja. Wenn du den Film als erstes sehen würdest, würde, glaube ich, das schon stören, stimmt. Aber wir nehmen das ja mit. Wir denken ja, wir kennen ihn schon. Aber an sich ist es eigentlich ein Drehbuch, also ein Inszenierungsfehler. Aber
ja, gut.
Ja, das mag sein.
Das ist der größte Fehler am Film ist wie immer die deutsche Übersetzung.
Ja, ich weiß noch.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Genau, ich weiß noch, bevor ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich immer gedacht, hä? Der Original redet ja von drei Leuten und es sind zwei glorreiche Halunken. Hä, was soll denn das eigentlich? Wenn du den Film siehst, erschließt sich, wer die zwei Halunken sind halt, das ist schon klar.
Logisch, aber trotzdem ist es für mich so ein typisches Ding wieder wo es irgendwie bei den ersten beiden hat es noch auch geklappt. Aber gut, der Gute, der Böse und der Hässliche klingt halt auf Deutsch irgendwie auch komisch. Also weiß ich nicht.
Heute würden sie wahrscheinlich für einen Sack voll Dollar machen, im Deutschen. Einfach, ne, oder weiß ich nicht,
halt
Dollar forever.
Englisch, oder halt den englischen Originaltitel und darunter würde dann in klein stehen irgendwie zwei glorreiche Halunken, dass auch andere Menschen dann
oder,
begreifen.
Ja, oder Dollar, neue Ersatzscheine.
Bitte nicht.
Neue Dollar braucht das Land.
Gehen wir lieber, wir haben es zwar schon erwähnt, aber gehen wir lieber nochmal zu dem brillanten Finale, ja. Also, wie das reinkickt, das ist ja wirklich der Hammer. Ich habe ja nur, klar, als Metallica-Fan von früher wusste man ja, okay, das kommt ja irgendwie aus dem Film und dieser Song und das Intro, was die ja schon immer haben und dann wartest du ja den ganzen Film über, bis die Szene endlich kommt. Aber wie wir auch in die Szene reinschlöbern, ist schon geil.
Im wahrsten
Sinne.
Das
ist quasi so der letzte, genau, der letzte Run, der haut ab und Clint Eastwood da mit der Kanone und sowas. Und dann wirklich stolpert er und auf einmal erblickt er die Grabsteine vor sich. Und wir sehen, weil vorher denkst du dir, okay, da ist ein Friedhof und da muss in irgendeinem Kram Geld sein. Ist das jetzt so wichtig zu wissen, in welchen? Und dann siehst du diesen riesen Friedhof und denkst dir, okay, das ist wichtig zu wissen, welches Grab das wohl ist. Ja. Das ist schon geil. Und dann, wie das inszeniert ist, diese verzweifelte, hektische Suche nach dem Grab, wie sich diese Kamera um ihn dreht, während er rennt und dieser Hintergrund so verschwimmt. Das ist ja so geil alles gemacht. Das ist fantastisch gut. Und dann noch dieser ikonische Showdown von den drei Leuten. Also da stimmt einfach alles. Das ist zu Recht eine der größten Szenen, die das Kino je gesehen hat. Das ist wahnsinnig gut.
Ja. Auf den Punkt gebracht.
Ich kann da gar nicht großartig jetzt irgendwas dazu noch zu ergänzen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall, der Friedhof heißt übersetzt Trauriger Hügel, ist in Spanien. Nahe Burgos und ist der, also ist ein spanischer Soldatenfriedhof. Und den kann man, glaube ich, theoretisch heute noch besuchen. Der wurde 2015 mal restauriert. Das wäre doch mal ein Urlaubsziel, Berger.
Ja, Spanien würde ich sowieso mal.
Siehste.
Ja, kann man sich vormerken. Schön. Zwei glorreiche Halunken haben wir auch. Und damit wir hier nicht komplett im Western-Setting untergehen, habe ich noch ein was aufgehoben zum Schluss. Das war relativ ungeplant und kam spontan dazu. Aber ich habe mich ja mit Jakob verbunden bei Letterboxd und auch auf Instagram habe ich es gesehen.
Ach,
und
richtig, ja.
Jakob hatte nämlich einen Film geguckt, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, die ich mitsprechen kann, gehört. Und,
ach, schön.
Und zwar war es The Birdcage aus den 90ern mit Robin Williams.
Geil.
Und ich hatte ihn dann gefragt, hast du den zum ersten Mal gesehen? Ich habe nämlich gesehen, er hat ihn sehr gut bewertet.
Ja.
Und hat gesagt, ja. Und da dachte ich mir, geil, jemanden kennen, der wirklich viele Filme guckt, der heutige Sehgewohnheiten auch hat und dann so einen Film aus den 90ern, eine Komödie guckt und den geil findet. Das kann man nicht, das hat man nicht so oft. Und das ist wirklich schön. Und dann habe ich Sandro davon erzählt und dann habe ich mit Sandro den Film auch geguckt und er hatte den auch nie gesehen. Und jetzt können wir das doch einfach nutzen, um darüber zu sprechen. Jakob, wie kam es, dass du den geguckt hast? Hast du den schon lange auf der Watchlist oder bist du da zufällig drüber gestolpert?
Es begann an einem grauen Septembermorgen 1995. Nein, ich habe einfach rumgeklickert und oh geil, Robin Williams kenne ich nicht, gucke ich. Das war's. Die ganze Historie. Mir war der Film auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also ich kannte den vom
auch
Namen
nicht,
her.
Noch nie davon
aber
gehört.
Ich kannte den vom Namen her. Ich habe das Plakat bestimmt mal gesehen, weil halt Robin Williams. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich habe auch erst vor kurzem zum Beispiel König der Fischer das erste Mal gesehen. Also mal so ein paar Robin Williams-Dinger mal nachholen. Aber der hat mich einfach, ich fand den von der Prämisse her cool, von der Beschreibung her cool und Robin Williams geht immer und ich wurde nicht enttäuscht. Also erstmal, dieser Film hat eine so unsagbar charmante Art, so tolle Charaktere, so großartig geschriebene Gags. Und was ich halt richtig, richtig cool finde, ist, der hat ja nun mal mit seiner Thematik, also seiner Grundthematik, da geht es ja auch viel um die queere Szene, um die homosexuelle Szene, um Drag-Shows und natürlich wird da auch viel mit, ich sag jetzt mal, Klischees bewusst gespielt. Aber für das Alter des Films, für diesen Zeitgeist, den es damals noch gab, wo ja nun doch vieles noch nicht so differenziert betrachtet wurde wie heute, ist das teilweise, das ist so brillant gealtert, weil es ist an keiner Stelle ist es irgendwie, dass es sich lächerlich darüber macht, dass es mit dem Finger auf irgendetwas zeigt, dass irgendwas überzogen, wirklich richtig krass überzogen dargestellt wird und wenn es dann doch mal dargestellt wird, dann relativiert der Film es auch in irgendeiner Form durch einen Kommentar wieder selber und nimmt natürlich auch dementsprechend die Leute, die gegen, also diese erzkonservativen Menschen aufs Korn und spricht sich ja ganz klar für diese Community und für diese Menschen aus in jeglicher Facette und geht da aber halt trotzdem auf so eine tolle Art selbstironisch nochmal mit um. Also das ist absolut brillant.
Spricht sich für die Community.
Ich kann das nicht anders sagen. Es ist geil.
Vor allem spricht er sich für die Community aus, indem er sie einfach nur zeigt.
Total. Richtig.
Nicht genau. So, ne, wir leben ja in einer Welt, wo wir wo jetzt Algorithmen für uns entscheiden, dass queere Figuren oder irgendwie Szenarien geschaffen werden, um uns gewisse Konflikte in Drehbücher reinzubekommen. Hier ist das natürlich, ne, der Film ist 30 Jahre alt, genau. Der Konflikt ist natürlich hier muss man genau auf die Zeit auch achten, so, ne. Also es würde man aus heutiger Sicht würde der Sohnemann seinen Vater vielleicht nicht mehr zu so einer Art von, weiß ich nicht, ersten Date bitten, aber, für die damaligen Verhältnisse ist das jetzt eine nachvollziehbare Prämisse. Ich musste die natürlich auch schlucken, als ich das neben Berg. Na, ich habe auch hier und da mal einen Spruch kassiert, so jetzt hör auf nachzufragen. So, weißt du, so ja, ist ja okay. Aber was ich sagen muss, ist einfach, wenn du das einmal akzeptierst, so, dass es hier um die Figuren geht und nicht um das Drumherum, weil wir sind ja schon so verseucht. Mhm. Wir denken ja immer, das ist irgendeine Agenda. Aber der Film will ja einfach nur diesen Mikrokosmos da in diesem Birdcage zeigen, mit allem, was dazu passiert. Und diese Figuren sind so herzlich alle. Und Robin Williams, der sein Brusthaar bis zum Anschlag trägt, Nathan Lane, einfach großartig. Und vor allem eigentlich, und wie schafft er das, dass der nicht überzeichnet ist? Also das ist, das würdest du heute die ganze Zeit so sagen, oder es würde diskutiert werden, geht der zu weit, muss der Charakter vielleicht wirklich schwul sein, oder was auch immer, alles so. Und du guckst das einfach an, denkst, ich habe im positivsten Sinne, bevor ich an den glücklichen Berg übergebe, gar nicht mehr drüber nachgedacht. Für mich war das gar kein Film über eine queere Community oder sowas.
Nö.
So gehst du heute daran und du gehst einfach, das ist ein Film über völlig interessante Menschen, die mit ihren Spleens und Eigenheiten, die dann irgendwie konservativ und extrovertiert und so aufeinander prallen. Und dann genießt du die Show. Fertig.
Ja.
Ja, heute wäre so ein Film Agenda. Damals war es wirklich einfach ein Film, wo die Story halt cool ist. Die ist auch heute noch cool. Die kann ich ja kurz zusammenfassen, weil viele, die uns zuhören, werden den Film ja auch nicht kennen. Und das ist schade, weil den muss man unbedingt nachholen. Der gehört gerade zu unserer Generation, die so Robin Williams kennen und den toll finden, gehört der Film unbedingt dazu, dass man den gesehen haben muss. Und er ist einfach einer der 90er-Komödien, die wirklich lustig sind. Also ich muss halt auch heute noch immer noch bei dem Film wahnsinnig lachen. Ich habe Sandro freudigerweise immer mal wieder beobachtet, wie er wirklich herzlich gelacht hat in diesem Film. Das macht einfach viel Spaß. Es geht in den Film um den Travestie-Club The Birdcage. Robin Williams ist der Eigentümer zusammen mit seinem Lebenspartner, gespielt von Nathan Lane. Der ist der Star in dieser Drag-Show, die dort ist. Und die beiden haben das Sorgerecht für den Sohn von Robin Williams. Der hat es mal mit einer Frau versucht, da ist ein Sohn rausgekommen. Und der offenbart ihm dann, dass der heiraten möchte. Und leider möchte er die Tochter eines sehr, sehr konservativen Senators heiraten, der gerade in einem politischen Skandal steckt. Und es also auch überhaupt nicht gebrauchen kann, dass seine Tochter in so eine Familie einheiratet. Und deswegen versuchen die Kinder, das irgendwie zu vertuschen und versuchen, ein möglichst normales Treffen zu arrangieren, in dem nicht rauskommt, dass die schwul sind oder einen Travestie-Club haben oder sonst irgendwas. Und um dieses Treffen und wie das zustande kommt und wie das ablaufen soll und wie es dann auch abläuft, dreht sich dieser Film. Und das ist einfach brüllend komisch, weil diese ganze Welt von denen schreit aus jeder Pore queer, bunt, schrill, abgedreht. Und das muss alles gedrosselt werden. Und was die dann da draus machen, ist eigentlich noch weirder. Weil das ist am Ende so seltsam, wie die in diesen komisch dunklen, abgehangenen Räumen sitzen, auf viel zu niedrigen Stühlen, mit konservativ stockischen Anzügen.
Mit dem Kreuz.
Diesen Kruzifix, aber dieses riesige Kreuz. Und die sitzen ja auch gefühlt auf antiken Kirchstühlen. Ich habe keine Ahnung, was das so schnur gerade. Das sieht aus wie so bei den Rittern der Tafelrunde, so ungefähr.
Ja, also es ist wirklich, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Und ich finde aber auch, die stärksten Szenen haben Robin Williams und Nathan Lane zusammen. Die haben einfach so großartige Szenen auch, und jetzt haben wir die Parallele zum Western. Es gibt eine Szene, wo er seinem Partner beibringen will, wie man vielleicht ein bisschen maskuliner rüberkommt, und dann trainieren die so und spielen so einzelne Szenen nach, und das Ganze beginnt damit, dass er doch mal bitte wie ein richtiger Mann laufen soll, und er nimmt sich als Vorbild John Wayne und scheitert katastrophal, aber so charmant, wie es nur irgendwie geht, und das ist nur eine von sehr, sehr vielen brüllenkomischen Szenen, die dieser Film hat, also unbedingt gucken.
Muss auch über Football, die ganze Zeit diese Football-Sprüche.
Wie fandst du die falsche Entscheidung? Wie fandst du die falsche Entscheidung bei den Dolphins? Ja, ich fühle mich erniedrigt, missbraucht. Also es ist wirklich, ist ein toller Film. Ich finde auch fantastisch, dass ihr beide den so gut fandet. Witzigerweise versuche ich ja auch schon seit Jahren Steven dazu zu bringen, den zu gucken, weil ich mich mal interessieren würde, wie er den findet. Und jetzt soll er es vielleicht auch endlich mal machen. Ich weiß es ja nicht, woran es bisher gescheitert ist. Vielleicht, weil er bei keinem Streamingdienst war. Jetzt findet ihr The Birdcage bei Netflix. Das sollte also der letzte Grund sein, den jetzt noch zu gucken. Guter Abend ist vorprogrammiert. Also ich wüsste jetzt, mich würde mal interessieren, wer den guckt und sagt, der ist doof.
Ja, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall doof, der das dann sagt. So.
Ja, würde ich das sagen. Ist so.
Genau. Toll. Das war gut, war eine gute Idee, das ans Finale zu setzen. Muss ich mal mir selbst auf die Schulter klopfen, weil jetzt gehe ich mit einem freudigen Grinsen hier aus dem Cast.
Ja, das mache ich auch, aber auch, weil wir einen schönen Gast da hatten, mit dem wir ein bisschen plaudern konnten und den wir bestimmt bald wieder irgendwie bei einem Special oder bei sonst irgendwas hier begrüßen können. Jakob, vielen
Sehr
Dank.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr mich ertragen habt.
Gern.
War ganz furchtbar.
Das war ganz schrecklich.
Aber danke, Mo, dass du den Jakob eingeladen hast für uns.
Der Dank geht ran an den lieben Mo. So, hier, nehmt den mal, spielt mal ein bisschen mit dem und dann tut ihr den wieder in die Kiste. So.
Genau. Ja, das haben wir gemacht. Und ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und wir hören uns das nächste Mal wieder. Nächste Woche, hat Sandro ja gesagt, gibt's hier eine kleine Überraschung mit Mo und noch anderen Leuten, die da so im Podcast zugegen sind. Das wird was. Und ich würde einfach mal vermuten, wir machen mal ein Tschüss, Ciao und Goodbye.
Bleibt
spoilerfrei?
Ja. Perfekt. Funktioniert.
Ja.
Wir haben es hingekriegt.
Ja, das ist in so einem Mexican Standoff zu dritt, wisst ihr ja, da fragt man sich, auf wen man zuerst schießen soll.
Das war jetzt mindestens genauso episch wie das Finale von The Good, The Bad and The Ugly. Jetzt müssen wir jetzt nur noch streiten, wer ist.
Ich bin gern The Ugly, das ist kein Problem. Okay. Ja, kann ich wenigstens einen Bart nehmen.
Ja, dann bin ich The Bad.
Oh yeah. So. Okay. Ich sehe mich auch bei Clint Eastwood.
Siehst du, hat jeder auf jeden Fall gekriegt, was er will.
Geil. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.